Hey ho Leute, nie gut, wenn ihr mich vorm Rasenfunk hört. Ich mach's kurz. Es gibt ein Knacksen auf meiner Spur. Und ich hab's leider nicht rausbekommen, denn Fun Fact, not so Fun Fact, auch die Backup-Aufnahme ist kaputt. Die ist nämlich irgendwann einfach mittendrin abgebrochen und war dann auch noch irgendwie ewig verschoben. Es ist kompliziert, ich hab's jetzt versucht, eine Stunde lang zu fixen. Es geht leider nicht, es tut mir leid, wir alle müssen es ertragen, dass ich knackse. Wenigstens nur ich, die Gäste sind dafür besser zu verstehen. Das ist ja auch das eigentlich Wichtige, wer hört den Kram schon wegen mir? Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es tut dem Hörgenuss nicht zu sehr einen Abbruch. Es sind nicht eure Boxen. Es war mein teures Aufnahmeequipment, wahrscheinlich irgendein USB-Abfuck. Sorry. Ich habe ein bisschen zu spät aufgenommen, als dass ich da in der Aufnahme noch drauf hätte reagieren können. Das hätte ich wahrscheinlich an einem anderen Tag gemacht. Aber wir hatten eh schon andere Probleme noch, haben mit einer halben Stunde Verspätung angefangen. So ist es manchmal. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße im Ohr. Tut mir leid, trotzdem jetzt viel Spaß mit der Folge.
Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
You think you can play with me under the tribe? I respect your lord.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
I respect you a lot. Herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nr. 123 zu einem fantastischen, zu einem fulminanten 33. Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer und ich freue mich, dass ihr den Rasenfunk eingeschaltet habt, um mit uns gemeinsam diesen 33. Spieltag aufzuarbeiten. Ihr in einer eher passiven Form, ich dagegen sehr aktiv und auch mit zwei Gästen. Zum einen begrüße ich sehr Manuel Breuer. Bei Twitter heißt er @binger05. Ihr kennt ihn vielleicht vom Vollraute-Podcast, sehr empfehlenswerter Borussia Mönchengladbach-Podcast. Und ihr habt ihn vielleicht auch schon gelesen. In seinem Blog, das er zusammen mit ein paar Kollegen betreibt, halbangst.de. Hallo Manuel.
Ja, hallo zusammen.
Außerdem mit dabei Marc Wiese, @sportwiese. Bei Twitter, freie Mitarbeiter beim NDR, unter anderem. Marc, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Ja, moin in die Runde.
Ich würde sagen, das Moin hat auch schon einen Hinweis darauf gegeben, wohin dich dein subjektives Fanherz hinleitet, nämlich zum HSV. Und bei Manuel ist das mit dem Vollraute-Podcast ja schon aufgeklärt, wen er da so favorisiert. Das werden so zwei kleinere Schwerpunkte heute sein. Aber insgesamt hat dieser 33. Spieltag genügend zum Diskutieren hergegeben, wenn ihr mich fragt. War ein richtig geiler Spieltag, oder Manuel?
Ja, da gab es die Saison doch schon deutlich durchschnittlichere Spieltage als dieser, das muss man sagen.
Ich mag's, dass du vollkommen ausrastest, ob dieser Spiele. Bevor wir loslegen, noch ein Dank an alle, die uns unterstützen. Die Rasenfunk-Supporter sind heute mal extra nicht nur diejenigen, die eine bestimmte Summe pro Monat überweisen, sondern der Dank geht raus an alle, denn auch die ganzen 1 Euro und 2 Euro Spende haben einen Platz ganz tief in meinem Herzen. Euch müsste immer warm sein, denn ihr seid so tief in meinem Herzen. Wirklich vielen, vielen Dank für all die Supporter da draußen. Ihr helft es, dass wir peu à peu langsam in eine Situation kommen, wo es eventuell immer sein könnte, dass man den Rasenfunk hauptberuflich macht, was vor allem mehr Tribünengespräche bedeuten würde, ehrlicherweise. Alle, die uns noch nicht unterstützen und in mein Herz rein wollen, rasenfunk.de/unterstützen, das ist schon mal ein guter Weg. Oder folgt mir bei Twitter. Das ist billiger. Nein. So, 33. Spieltag, 37 Tore gefallen, unfassbar tolle Spiele, Dramatik an allen Ecken und Enden der Tabelle und alles deutet hin, Marc, auf ein Showdown-Spiel am 34. Bundesligaspieltag. Jeder, der den Rasenfunk hört, kennt dieses Showdown-Spiel im Grunde schon seit 10 Spieltagen. Ich treibe das wie so ein Running-Gag vor mich vor. Tatsächlich, HSV gegen VfL Wolfsburg wird ein entscheidendes Spiel werden und das liegt vor allem daran, dass Hamburg auf Schalke ein 1:1 geholt hat. Wo ich jetzt nicht weiß, ist es nur ein 1:1 oder immerhin ein 1:1?
Ja, ich würde sagen, es ist immerhin ein 1:1. Mhm. Also ich glaube, insgesamt geht das Remis schon so in Ordnung. Schalke hat vielleicht die klareren Chancen gehabt, gerade in der ersten Halbzeit. Aber dann gerade in der zweiten Halbzeit hatte der HSV ja schon das Chancenübergewicht und hat einfach zu oft einfach zu ungenau gezielt, beziehungsweise glaube ich, dass da einfach der Kopf eine ziemlich große Rolle gespielt hat, weil du einfach, wenn du in dieser Situation bist, viel mehr ins Nachdenken kommst, als wenn du jetzt irgendwie wie Hoffenheim in Bremen spielst und weißt, du wirst die Champions League erreichen. Klar, da geht's auch noch um ein bisschen was, aber da kannst du einfach befreiter aufspielen. Und gerade jetzt Wood, der da in der 89. Minute allein aufs Tor läuft und den neben das Tor setzt, anstatt, wie es vielleicht der ein oder andere Stürmer gemacht hätte, rechts vorbeigeht und ihn dann locker einschiebt. Das sind einfach so diese ein, zwei Prozentpunkte, die dann im Kopf, glaube ich, einfach fehlen, um dann die entscheidenden Treffer zu machen. Und zum Glück hatte Pierre-Michel Lazoga in der 90. plus 1 ausgerechnet, muss man ja sagen. Ja. Pierre-Michel Lazoga. Zum einen ein leeres Tor vor sich und zum zweiten hat er ja dann auch noch so kurios sich selber angeschossen. Das passt einfach zu dieser Situation des HSV und zu seiner persönlichen auch, aber ja, wir Hamburger sind heidenfroh, dass unser heiliger Pierre es mal wieder für uns gerichtet hat.
Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, für mich klarer Kandidat fürs Kacktor des Monats. Ich weiß nicht, wie Manuel das sieht, aber allein, dass der Ball da zu Lazoga durchkommt und dass er dann nur mit Hilfe seines eigenen Standbeins reinmacht.
Das hat er sich bei Griezmann abgeguckt vom Elfmeter.
Im Zustande kommt dann schon glücklich, aber auch nicht ganz unverdient, oder Manuel?
Nee, ich denke auch, wie das jetzt schon angesprochen wurde, da gab es jetzt allein schon diese Wood-Chance und davor gab es auch schon gute Schusschancen durch Holpi und auch nochmal Wood. Schalke lauerte eher auf Konter, so wie ich das gesehen habe, in der zweiten Hälfte auch richtig, die hätten in der ersten gut 2-0 führen können, da gab es ja diese Chance mit dem Huntelaar-Kopfball und dann der Nachschuss von Burgstaller, der dann doch nicht so treffsicher war, wie es bisher den Anschein hatte in der Rückrunde. Aber die zweite Hälfte, dann die letzte halbe Stunde drückt Hamburg und es gab ausreichend Chancen, das zu machen, dass es dann so ein Kacktor wird, war irgendwie dann auch lustig, gerade für den eher neutralen Beobachter dieses Spiels. Also Lazoga dann, ja, der wäre auch nur so reingegangen. Ich glaube, wenn er ihn ganz flach normal reingeschoben hätte, wäre der noch abgegrätscht worden da von der Linie. Ist schon ulkig dann. Also der eleganteste Tanzbär westlich von St. Petersburg, ne? Lazoga. Das ist schon ein Typ.
Ja, wobei das mit dem, dass es eher lustig und ulkig war, ehrlich gesagt, hatte ich das Gefühl, es gibt eigentlich niemanden in der Fußball-Bundesliga-Fanszene, der neutral auf dieses Spiel blickt. Also nicht nur die beteiligten Vereine und dann auch die Fans von Vereinen, die davon betroffen waren, vor allem natürlich Ingolstadt-Fans, für die das sehr, sehr bitter war, denn damit war der Abstieg besiegt durch das nicht gegebene Schalker-Tor, reden wir gleich noch drüber, sondern auch ansonsten jeder Fußballfan hatte zu diesem Spiel eine Meinung. Auch nicht immer die positivste gegenüber dem HSV. Damit müssen, glaube ich, Hamburg-Fans derzeit leben. Marc, kannst du mir denn sagen, ob der Ball vor dem 2:1 durch Kolasinac in der 94. Minute, ob er im Aus war?
Ja, genau sagen kann ich das natürlich auch nicht. Also es gab ja auch wirklich irgendwie keine Kameraeinstellung, die es eindeutig auflösen konnte. Und dann gingen heute ja noch so schöne, ominöse Videos auf Twitter rum, wo dann gesagt wurde, ja, hier sieht man doch eindeutig, dass der Ball nicht im Aus war und dass das Tor hätte zählen müssen. Ich finde, auch da konnte man das jetzt nicht abschließend beurteilen. Und ja, ich gucke da jetzt vielleicht nicht mit einer neutralen Perspektive drauf, aber wenn ich das jetzt objektiv beurteilen müsste, dann würde ich auch sagen, der Linienrichter steht einfach direkt daneben. Und ich glaube schon, dass in diesem einen Moment direkt nach Verlassen des Fußes von Geis war es ja, glaube ich, dass der Ball da vielleicht ein paar Zentimeter über der Linie war. Wir reden im Endeffekt nur über ein paar Zentimeter. Das ist dann vielleicht auch wieder das Glück, was der HSV da hatte. Aber es ist so entschieden worden und das kann man jetzt im Nachhinein nicht ändern.
Nee, das ist allerdings so. Und man muss ja auch sagen, Manuel, Schalke merkwürdig passiv, dann vor allem in der zweiten Halbzeit. Insgesamt auch nur ein Schuss aufs Tor durch Schalke. Wir alle wissen, dass Schalke und Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ein besonderes Verhältnis verbindet und dementsprechend glaube ich, du hast auch auf Schalke-Spieler ein bisschen genauer geguckt, zumindest in einer gewissen Phase der Saison. Kannst du erklären, warum sich Schalke zu Hause gegen den HSV vor allem in der zweiten Halbzeit dann sehr schwer getan hat?
Also so genau würde ich mir das jetzt nicht wäre das jetzt nicht möglich, sage ich jetzt mal, zu sagen, was da genau passiert ist. Aber was generell interessant ist bei den Schalkern, ist einfach, dass sie meiner Meinung nach aus ihren gegebenen Möglichkeiten zu wenig machen. Da individuell sind es immer wieder sind gute Spieler. Nicht zuletzt wird ja Goretzka jetzt, wie ich hörte, mit den oder wie man hörte, mit den Bayern in Verbindung gebracht. Ja, und dafür spielen sie relativ ideenlos, versuchen meist aus der Abwehr raus den ersten Ball auf den Flügel und dann möglichst versuchen zu flanken. Und das kann man natürlich, wenn man relativ kompakt steht, was du hast jetzt die Gladbach-Trilogie angesprochen mit der Europa League und auch der Liga dann jetzt im März. Was wir da nicht so gut getan haben, was auch einer der Gründe war, weshalb Schalke da letztendlich weitergekommen ist. Aber du kannst das eigentlich ganz gut verteidigen. Und dann hat Schalke immer wieder diese unnachahmlichen Lähmungserscheinungen und sind dann einfach als Mannschaft sehr, sehr anfällig. Und das ist auch eins der Teams, wo ich nicht so ganz schlau draus werde. Ich meine, wie viel Neuzugänge hatten sie vor Saisonbeginn? 9 oder 10? Natürlich gab es Verletzte, aber die individuelle Qualität ist ja dann da. Und ich habe so das Gefühl, die Rückrunde hängt einzig und allein an Goretzka und Burgstaller von der Qualität. Und der natürlich auch gestern wieder trifft.
Und auch sehr, sehr schön. Ich fand, das war eins der schönsten Kopfballtore überhaupt dieser Saison. Den muss man erstmal so platziert als Bogenlampe ins lange Eck setzen. Vorher der HSV, aber natürlich auch denkbar passiv. Marc, beim HSV, da kann man ja endlos drüber reden. Jetzt mal erstmal bezogen auf dieses eine Spiel. Siehst du da eine deutliche Steigerung zu den vorherigen Spielen? Wie soll man das alles jetzt einordnen?
Ja, dieses Spiel hat mal wieder wunderbar aufgezeigt, dass der HSV sich einfach gegen Mannschaften, die unten drin stehen, die selber nicht wirklich viel mit dem Ball anfangen können, deutlich schwerer tut. Und Mannschaften, wie es eben eigentlich Schalke ist, die eher schon mehr mit dem Ball agieren. Also ich würde schon sagen, dass Schalke eher zu den Mannschaften zählt, die den Ball haben wollen. Und davon haben wir ja nicht mehr so viele in der Bundesliga. Dass der HSV da einfach sich besser Torchancen erspielen kann, weil sich mehr Räume auftun. Denn selbst mit dem Ball kann der HSV nicht viel anfangen gegen tiefstehende Gegner. Und man hat auch schon in der ersten Halbzeit bei dem einen Konter gesehen, den es dann, gut, zugegebenermaßen ziemlich blöd von den Schalkern nach einem eigenen Freistoß gab, wo Holtby dazwischen sprintet und dann links raus auf Bakariata spielt. Und dem da natürlich die Coolness fehlt, denn der Junge ist 18 Jahre, macht sein erstes Spiel von Anfang an. Aber daran sieht man das, der HSV ist eine Mannschaft, die, das wissen wir mittlerweile, wie sie spielen. Sie kommen über zweite Bälle, über lange Bälle, versuchen schnell zum Torabschluss zu kommen. Und das gelingt dir eben gegen eine Mannschaft wie Schalke besser. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann sich auch das ein oder andere Mal ein bisschen durchgewurschtelt. Gerade beim Tor hat man das gesehen. Aber auch da hatten wir ja den einen Konter, wo Wood dann die Riesenchance hat. Das ist eigentlich so das Hauptding, dass der HSV sich nur so im Prinzip momentan Torchancen erspielen kann. Anders können sie das nicht. Das ist einfach der Situation geschuldet. Und ein richtiges Spielkonzept kannst du in dieser Phase dir noch nicht erarbeiten.
Ja gut, jetzt am 33. Spieltag wäre es damit tatsächlich auch ein bisschen spät. Auf Schalker Seiten gab es einen Abschied von Klaas-Jan Hünteler, der sich auch noch mit einem Pfostenkopfball fast in die Torschützenliste eingetragen hätte und danach hat es Burgstaller eben nicht geschafft, ihn im leeren Tor unterzubringen, war allerdings auch schwierig zu nehmen. 126 Tore in 237 Spielen, 7 Jahre auf Schalke, zuletzt eher weniger positiv in den Schlagzeilen, wie ich so empfinde. Also wenn man jetzt mal so über die letzten 1,5, 2 Jahre guckt, immer eher so das ausrangierte Modell, der zwischendurch nochmal aufblitzt und jetzt natürlich unter der Burgstaller-Euphorie auch als erstes Opfer gelitten. Manuel, verbindest du irgendetwas mit Klaas-Jan Hünteler? Ich würde ihn gern auf irgendeine Art und Weise würdigen, denn er ist ja schon ein Schalker Urgestein geworden. Und das sind tolle Zahlen.
Ja, auf mich wirkt er irgendwie immer wie leicht deplatziert, weil ich glaube, ihn hat das aufgrund seiner Vita, hat er vielleicht auch ganz am Anfang gedacht, was mache ich bloß auf Schalke? Also ich will da jetzt wirklich keinem Schalker zu nahe treten. Das gleiche Geld gilt Minimum auch für Gladbach zum Beispiel. Aber wenn man nun mal über Mailand und Madrid dann bei Schalke landet, gut, da gab es natürlich auch schon andere wie Raul, aber irgendwie wirkte das auf mich am Anfang, Gott, das wird sicherlich ein Missverständnis, aber man muss jetzt nach 7 Jahren konstatieren, dass er ja einer der, ich glaube, nach Fischer der erfolgreichste Torschütze, glaube ich, ist, in so einem Zeitpunkt oder mit vergleichbaren Zahlen. Und er ist einfach, als er in der gerade so vor 3-4 Jahren, als er wirklich in seiner Topform war, war das sicherlich ein Spieler, der ja einer der herausragenden Stürmer der Liga war, ne? Und irgendwie so ein komischer Schleicher mit Supertechnik, fand ich immer so irgendwie so ein komischer Spielertyp. Da finde ich, sind andere Stürmer leichter zu kategorisieren. Er ist irgendwie so, war irgendwie so von allem etwas. Also war ja auch, ich fand ihn nicht unbedingt immer ein reiner Strafraumstürmer, obwohl er viel so Knipser-Tore gemacht hat, aber hat ja auch wunderschöne Tore vom außerhalb des Strafraums gemacht. Und gegen Gladbach hat er eigentlich immer nicht so gut ausgesehen, war meistens außer Funktion an dem Tag. Von daher habe ich eigentlich eher positive Erinnerungen an ihn.
Ja, sehr schön.
Ist bei mir ein bisschen anders.
Ja, schieß los, Marc.
Ja, gegen uns hat er ja immer ganz gerne getroffen. Ich glaube, 11 Mal oder so. Da haben wir ja so einige auf unserer Liste, die ganz gerne gegen uns treffen, wenn ich dann noch an Pizarro und Konsorten denke. Deswegen ist das eigentlich immer das, was ich mit ihm verbinde. Aber ich kann das eigentlich auch nur unterstreichen, was du sagst. Also ein ganz unkonventioneller Stürmer, wobei er dann auch wieder irgendwie eine richtige 9 ist. Aber wie du sagst, nicht wirklich zu kategorisieren und einfach immer gefährlich. Du musst es immer mitrechnen, dass der irgendwie sein Tor macht, selbst wenn er nicht seinen Sahnetag erwischt hat, aber der war einfach immer für ein Ding gut. Und als Typ werde ich ihn, glaube ich, auch vermissen, weil der, glaube ich, ein sehr ehrlicher Typ war. Der hat sich immer so gezeigt, wie er ist, in Interviews auch. Und deshalb, schöner Spieler, schöner Abschied.
Ich werde immer so ein bisschen wehmütig, muss ich sagen, am Ende der Saison, wenn dann so große Spieler ihren Hut nehmen und die Bundesliga-Bühne verlassen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob mir der Spieler vorher in den 33 Spieltagen oder 32 Spieltagen in dem Fall gefehlt hat. So ist es ehrlich gesagt auch bei Hüntelaar. Ich fand auch das, was ihr gesagt habt, so, er war so mittendrin Stürmer, aber einer, der auch an einem guten Tag absolut den Unterschied gemacht hat, zuletzt aber eben immer seltener. Und dann kommt halt ein Guido Burgstaller und startet mit so einem wahnsinnigen Lauf. Und man denkt sich, ja, das ist vielleicht jetzt die neue Generation, die es braucht. Und ein Embolo wartet ja zum Beispiel auch noch, wenn er mal irgendwann wieder fit ist. Aber jetzt haben wir ihn doch zumindest kurz gewürdigt. Das hat er verdient. Und jetzt sollten wir dann abschließend noch kurz mit der Saison von Schalke abschließen. Die stehen jetzt auf Tabellenplatz 10. 42 Punkte, für die wird nichts mehr gehen. Nach oben als auch nach unten. Das heißt, mit diesem Unentschieden hat man sich jegliche Europacup-Träume verhagelt. Manuel, wenn ich nur einen Platz höher gucke, dann sehe ich Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Bei denen rein theoretisch noch etwas möglich ist, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Aber so ein bisschen, finde ich, werden die Spielzeiten von euch beiden gerne verglichen. Und da gibt es ja auch durchaus Parallelen. Wie siehst denn du die Entwicklung auf Schalke in der Saison?
Ja, ich meine, Schalke war natürlich, die Parallele war ja dieser Horrorstart, ja, der dann unseren Start quasi noch in den Schatten stellte im Vorjahr, der zur Favre-Entlassung geführt hatte, wenn sich der ein oder andere Ältere noch erinnert. Stabilisiert sich die Mannschaft sehr schnell, das schien auch irgendwie ein System gefunden zu sein. Ja, und diese Rückrunde ist so eine dieser, da gehört Schalke auch zu einem guten, fast schon Dutzend Mannschaften, wir haben jetzt schon über den HSV ein bisschen geredet, Gladbach zähle ich da sowieso ganz vorne mit dabei dazu, die so ein bisschen so einen Schlingerkurs haben, wo du irgendwie denkst, das ist weder gefangen, noch fallen die wieder in ein Loch, dann kommen sie aber auch wieder raus. Irgendwo dachte man ja, dass diese Euphorie aus diesem Europa-League-Trauma aus Fohlen-Sicht die bis zum Ende noch tragen würde. Und ich hatte Schalke auch zu dem Zeitpunkt am ehesten auf dem Schirm, dass sie sich da noch irgendwie auf 6 oder 7 retten. Was ich enttäuschend finden würde als Schalke-Fan ist, dass sich immer noch nicht so richtig eine klare Formation da rauskristallisiert hat. Da ist irgendwie so ein Burgstaller, ein Glücksfall, der einfach durch seine Tore da mehr oder weniger gesetzt ist. Wie jetzt ein Koke, der zurückgekommen ist nach seiner schweren Verletzung. Ich glaube, er hat sich ja in der letzten Woche der Vorbereitung da Achillessehne gerissen in der Hinrunde. Der ist dann irgendwie, eigentlich ist das der Rechtsverteidiger, dann kommt ein Kehrer wieder auf. Das sind vielleicht auch alle positive Sachen, aber so richtig weiß ich nicht, was so die Idee ist im Schalker Spiel. Das habe ich vorhin mit angesprochen, dass es immer wieder schnell erste, zweite Ball aus der Abwehr raus kommt auf die Außen und dann wird irgendwie versucht, lang reinzuspielen. Und das ist eigentlich für die Qualität ist das zu wenig. Und das ist, kann man, wenn man böse ist, kann man das irgendwie dem Trainer ankreiden, weil letzten Endes ist er dafür verantwortlich, das irgendwie so zu organisieren. Aber das ist dann natürlich auch ein bisschen billig vielleicht, weil die Schalker immer Probleme mit so einer, ja, einfach für mich mit einer konstanten Wirkung nach außen haben. Da haben andere Vereine viel klare Idee, was sie für einen Fußball spielen wollen. Und ich glaube, daran krankt es auch irgendwie, weil dann Schalke immer mal wieder wirklich grauenhafte Heimspiele auch hinlegt, auswärts dann völlig überzeugend auftritt, weil es vielleicht auch einfach ein Thema der Liga ist, auswärts sich viele leichter tun, gegen den Ball und so. Und das ist etwas, ja, da dachte ich eigentlich, dass diese Saison mal ein Schritt nach vorne sein wird bei Schalke, gerade mit den Neuzugängen. Aber letzten Endes, ja, Stagnation, ne? Also.
Wobei ich aber auch finde, das muss sich ja auch alles erstmal finden bei denen, ne? Also du hast ja wirklich vor der Saison fast schon einen radikalen Umbruch gehabt, ne? Also mit neuem Trainer, neuem Manager. Und dann kommen eben diese ganzen Verletzten hinzu. Also ich finde, Embolo und Koke sind da schon stark ausfallen. Und ich finde, Naldo muss man ja auch nennen. Ja, also der ist jetzt absolut zwar erst in der Rückrunde weggebrochen, aber ist ja auch klar, dass dann auch Holger Badstuber da nicht die Rolle spielt, die dann so ein Naldo spielt, der da auch nochmal viel mehr Erfahrung mitbringt. Und ich glaube, also ich bin sehr gespannt, wie Schalke das in der nächsten Saison machen wird. Da müssen jetzt einfach Management, Trainer und die Mannschaft beweisen, dass die Saison eben nur eine Findungsphase war. Und dann, wie du das schon sagst, müssen sie vielleicht noch mehr dann ihr eigenes Spielkonzept finden. Und wie ich das schon gesagt habe, ich glaube, die müssen da auch eher über den Ballbesitz kommen. Du hast im Mittelfeld spielstarke Spieler mit Bentaleb und Goretzka, wenn er bleibt, das hoffe ich für Schalke, weil ich glaube, gerade die beiden, das passt ganz gut. Bentaleb, der da defensiv gut das macht, aber auch nach vorne eben Akzente setzen kann. Ich finde, du hast sehr schön gesehen bei dem starken Auswärtssieg in Leverkusen, dass das gut klappt, dass sie eben auch da schon mal über Vertikalbälle nach vorne kommen können und nicht nur immer über die Außen. Das hat man gerade bei diesem 1:0 gesehen. Das war ja ein sehr starker Pass von Bentaleb in die Spitze. Und ja, ich finde auch, dass du da eine gute Mischung eigentlich aus Jung und Alt hast. Du hast eben diese junge Achse mit Spielern wie Embolo, Bentaleb, Kehra, Donis Avdija kommt da jetzt auch noch nach und erfahrene Spieler mit Höwedes und Koke. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sie in der Vorbereitung jetzt nächste Saison sich da einiges erarbeiten können und dann bin ich durchaus gespannt, was da möglich ist bei denen.
Gut, wir wollen nicht zu sehr vorgreifen auf den Rasenfunk Royal. Ich denke, auf Schalke gibt es noch viel zu sagen, aber die groben Rahmen haben wir jetzt ganz gut abgesteckt. Und jetzt, lieber Marc, müssen wir dasselbe auch beim HSV tun. Zudem haben wir eine Frage bekommen vom Hörer Andi Este. Grüße an der Stelle und danke für all deine Kommentare immer. Und ich zitiere ihn jetzt echt. Was macht den HSV aus? Seit einem Jahr treibt es mich durch diverse Podcast-Foren, Blogs. Warum kann dieser Verein oftmals gegen, in Anführungszeichen, Große der Liga, um dann gnadenlos im Sumpf zu stecken? Was ist der Kern? Kasus Knackus, der Pudel. Keiner kann es wirklich ohne Hemme oder tiefen Griff in die Phrase oder Griff in das lächerlich Ziehende erklären. Schönes Wochenende. Selten einen so resignierten Kommentar bekommen, aber er hat ja vollkommen recht. Es ist sehr, sehr schwer zu erklären, woran es im HSV mangelt, in den letzten Jahren eigentlich, und vor allem das Ganze zu tun, ohne irgendwelche Witzchen drüber zu reißen oder allein Bruno Labbadia-Gag ist immer möglich, you name it. Marc, jetzt habe ich dich in der Runde, Gott sei Dank, jetzt erklär uns das mal, was läuft denn da beim Hamburger SV jetzt schon seit Jahren schief und was konnte man in der Saison davon sehen?
Also erstmal hat er da, glaube ich, gerade aus der Fanseele gesprochen. So fühlen wir uns irgendwie alle hier in Hamburg. Aber jetzt das ganze große Ganze zu erklären, da spielt so viel mit rein. Das Hauptding ist einfach die fehlende Konstanz, die aber auch dadurch fehlt, dass du immer wieder Wechsel einfach auf der Management-Ebene hast. Sportdirektoren und Trainer gehen ein und aus. Damit gehen auch jegliche Spielkonzepte ein und aus. Spieler werden ausgewechselt, weil sie dann nicht mehr passen. Vor zweieinhalb Jahren ist Lasogga unser Retter. Jetzt ist er meistens gar nicht mehr im Kader und wird jetzt vielleicht doch wieder der Retter. Da spielt so viel mit rein, dass mir das manchmal selber einfach schwer fällt, da was zu erklären. Ich glaube einfach momentan, auch diese Formschwäche, die ja jetzt wieder gekommen ist. Ich meine, wir waren vor einem Monat, da wurde dann schon wieder geschrieben und der HSV kann jetzt vielleicht wieder nach Europa blicken, nach dem 2-1-Sieg gegen Hoffenheim. ja, und dann fällt man wieder in so ein Loch. Das liegt einfach, glaube ich, daran, dass diese destruktive Spielweise, die der HSV hat, nur auf Dauer gut gehen kann, wenn du zumindest auch mal hin und wieder spielerische Glanzpunkte setzt. Und das hat der HSV in dieser Phase mal ganz gut hingekriegt. Da konnte Aaron Hunt mal einen ganz guten Ball in die Spitze spielen. Aber da gehört ja dann auch immer eine Menge Matchglück irgendwie dazu. Und das ist uns jetzt gerade die letzten Spiele ein bisschen abgegangen. Das Pressing hat auch nicht mehr so gut funktioniert. Das wäre jetzt das, was ich momentan sagen würde. Und ja, das Medienumfeld ist da natürlich auch immer wieder eine große Rolle. Ich habe es gerade gesagt, da werden wir nach Europa geschrieben, nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Und jetzt nach dem Spiel gegen Augsburg kommt dann von einem Blatt mit den vier großen Buchstaben irgendwie die HSV-Flaschen. Und dann werden Spieler mit Flaschen verglichen. Ich habe jetzt letztens irgendwie gehört von Marcel Janssen, der da irgendwie gesagt hat, das geht die Spieler eigentlich, geht denen das gar nicht so nah. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil wenn die Presse dich, wenn die dich immer wieder nach Rückschlägen so runterschreibt, dann bist du im Kopf einfach nicht mehr so frei und dann bist du im Kopf einfach gehemmt und das hat man jetzt gerade die letzten Spiele gemerkt, dass der HSV da in vielen Situationen einfach zu viel nachgedacht hat auch. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Allgemeine gehen, dann spielt Klaus-Michael Kühne da einfach immer noch eine riesige Rolle. Auch er hat jetzt gerade wieder seine Anteile erhöht auf 17% sind es jetzt, glaube ich, die er hat. Mhm. 20 Millionen Euro extra nochmal für den HSV. Da scheiden sich eben auch die Geister, ob das jetzt dem Verein gut tut oder nicht. Das sind jetzt viele Fässer, die ich gerade aufmache, aber da liegt einem einfach viel, viel auf der Seele als Fan.
Es muss ja auch eine Kombination aus mehr sein, wenn das, also aus mehreren Faktoren, wenn das über so viele Jahre hin sich hält und egal eigentlich unter welcher sportlichen Leitung oder unter welchem spielerischen Ansatz, da muss ja schon etwas Ärgeres liegen, im Argen liegen. Was macht denn dem HSV jetzt Hoffnung vor diesem letzten Spiel gegen Wolfsburg?
Zum einen ist es, glaube ich, sehr gut, dass Nikolai Müller zurückkommt, der war jetzt länger verletzt, weil klar, du hast jetzt gegen Schalke auch ganz gute Konter fahren können, aber Müller ist da einfach ein Spieler, der mit seinem Tempo da nochmal ein bisschen besser ist als ein Jatta jetzt. Das war auch sehr mutig von Gisdol ihn zu bringen, das fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber das ist schon sehr wichtig. Man hat ja auch gesehen, dass Nikolai Müller einfach für uns einer der torgefährlichsten Spieler in unserer Mannschaft ist, hat letzte Saison 9 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Das gab in den letzten Jahren nicht mehr so viele Spieler, die auf solche Zahlen gekommen sind. Und ansonsten ist es natürlich auch einfach das Publikum und die Stimmung. Wir haben gesehen auch in den letzten Jahren gerade, wie auch an so einem letzten Spieltag, was da alles aufgefahren wird. Also ich bin mir auch sicher, dass da von Fanseite wieder Marsch kommen wird und dass sie dann auf den Bus warten. Und allein dieses Ganze drumherum und diese Stimmung, die da erzeugt wird, ich glaube, das macht dich als Spieler einfach so unglaublich heiß. Also von der Einstellung, vom Kampf her, wird der HSV da alles in die Waagschale werfen. Und ich glaube, Julian Nagelsmann hat es ja gesagt nach dem 2-1 gegen Hoffenheim, dass Hoffenheim es nicht geschafft hat, auf das emotionale Level des HSV zu kommen. Und das könnte auch in diesem Spiel wieder der entscheidende Faktor werden, weil ich glaube, in dem Spiel wird es nicht mehr um irgendwelche spielerischen Glanzpunkte kommen. Da ist Wolfsburg jetzt sowieso auch im Moment nicht so gut drauf. Da wird vielleicht auch jetzt das Alter der Spieler nicht so entscheidend sein, weil Wolfsburg ist ja auch ein bisschen erfahrener vom Altersdurchschnitt her. Da wird es einfach nur darum gehen, wer es mehr will und wer da den entscheidenden Durchsetzungswillen hat. Und mit dem Publikum im Rücken kann ich mir gut vorstellen, dass der HSV das am Ende dann mit ein wenig Glück, das spielt immer mit rein, für sich entscheiden kann.
Okay, wir haben als hoffnungsmachende Fakten, dass es ein Heimspiel ist. Wir haben Nikolai Müller. Ich würde noch Louis Holtby in die Waagschale werfen, vor allem deshalb, weil er auf einer Position bei euch spielt, die wiederum den Wolfsburgern immer wieder Probleme bereitet, nämlich deren Sechserbereich. Da wird er seine 13 Kilometer wieder abspulen und vermutlich Chancen kreieren. Und ich würde dem VfL auch nicht empfehlen, auf 1:1 oder 0:0 zu gehen. Der Stand ist ja der folgende. Der HSV muss gewinnen, sonst kann man von diesem 16. Tabellenplatz nicht mehr wegspringen. Weilmann hat 35 Punkte und Wolfsburg und Augsburg und Mainz 37 Punkte. Das heißt, nur ein Dreier zählt. Aber das habt ihr ja wirklich schon häufig genug in dieser Saison geschafft, noch in zum Teil letzte Minute dann in einem Heimspiel aus einem Unentschieden noch einen Sieg zu drehen. Ich glaube, das sollte Wolfsburg nicht riskieren, da auf Unentschieden zu spielen. Das ist so mein Gefühl für diese ganze Nummer. Wollen wir dann auch mal auf das Wolfsburger Spiel des 33. Spieltags gucken? Damit können wir ja dann ganz gut den direkten Vergleich anstellen. Ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Manuel, eine Gewitterunterbrechung machte das Spiel ganz besonders. Sowohl Gomez als auch Andres Jonker haben danach gesagt, zu diesem Zeitpunkt wäre Wolfsburg am Drücker gewesen und hätte wohl das 2:1 erzielt. Wie sieht das denn ein Gladbach-Fan?
Der sieht das genauso.
Du bist einfach viel zu sattig.
Das ist aber.
Aber du machst damit perfekt zum Rasen.
Ja, das ist auch nur der Abstand der späten Aufnahme. Rasenfunk immediately live oder so, das wäre fatal, glaube ich, für meine Nerven und Analyse. Aber es ist in der Tat so gewesen, dass es wieder ein typisches, aus Gladbacher Sicht ein typisches Spiel war, wo auf einmal Land unter war, bevor der Hagel kam. Ich glaube, das wäre auch dann wirklich, wir wären baden gegangen, um das jetzt das Trio da komplett zu machen. Ja, ich habe mir dann gedacht, ja, das ist ja ziemlich ulkig, dass wir jetzt hier so ein Hagelgeschichte haben Anfang Mai. Wäre aber brutal super gewesen, wenn zu dem Zeitpunkt, sag ich jetzt mal, die Gladbacher Helden à la Raphael waren ja dann eingewechselt auf dem Platz, wenn jetzt noch in so einer späten Aktion unser ehemaliges Traumduo Raphael Stindl oder so in so einer Co-Produktion jetzt vielleicht doch noch das 2:1 auflegen würden, weil nach dem Hagel das Momentum wieder auf unserer Seite war. Aber ich glaube auch, es war sehr wahrscheinlich, dass Wolfsburg da eventuell noch zum Siegtreffer gekommen wäre, hätte es nicht diese Wetterunterbrechung gegeben. Sehr ärgerlich, da die erste Halbzeit klar an uns ging und wie so oft einige Kandidaten in der Gladbacher Elf, die einfach nicht so die Killer vor dem Tor sind, dementsprechend nur 1:0 und man hatte es fast schon erwartet, dass da noch mal was kommt aus Wolfsburger Seite.
Kannst du mir erstmal sagen, warum man die erste Halbzeit so gut gestalten konnte? War Gladbach so stark oder war Wolfsburg so verunsichert? Also allein dieser Horror-Querpass von Gia Vogi mit Pfostenschuss und anschließend nochmal auf der Linie geklärt, ist ja so plakativ dafür, wie verunsichert Wolfsburg war zu dem Zeitpunkt. Und die haben ja auch offensiv fast gar nichts zustande gebracht in der ersten Halbzeit.
Ja, das ist so eine Wechselwirkung, die sich dann auch bei so einer Mannschaft wie Wolfsburg immer zeigt, mit einer Mannschaft wie unserer oder der Gladbacher vielmehr. Das, was wir dann gut gemacht haben, dass wir haben jetzt Elvedi und Schulz auf den Außen, die sich immer ganz gut nach vorne schieben als Wendt- und Janschke-Ersatz, beziehungsweise ist Elvedi ja auch jemand, der jetzt seit 2 Jahren oft in der Startelf ist. Aber das sind, die schalten sich jetzt nach vorne, sind schnell. Umgekehrt hast du auch jemanden wie der Hut, der immer nach vorne treibt, der ja kein Sechser, kein Abräumer ist, neben Kramer vielleicht das auch noch mehr spürt. Christoph Kramer war jetzt wieder zurück, ja, nach Verletzung. Der Hut, den es nach vorne drängt. Und wenn das alles gut im Fluss ist, wie bei uns in der ersten Halbzeit, dann sind wir eine spielstarke Mannschaft, die viele auch gute Chancen rausspielen kann. Und Wolfsburg wirkte dann auch durch diese Verunsicherung, die vielleicht aus der Drucksituation kam, letztes Heimspiel etc., sind so Leute natürlich vorne wie Gomez, der sowieso auf die Bälle anderer, ne, oder Vorlagen anderer warten muss, aber dann sind so Feingeister vielleicht da, ne, wie ein Intep oder ein Didavi, die dann einfach ein bisschen in der Luft hängen, ne, wenn es dieses Verbinden nicht knappt. Und das Gleiche passiert uns dann aber auch immer ganz gerne diese Saison. Und das war auch dann das genau der Fall, so nach 55, 60 Minuten, wo es diese 5 Horrorminuten gab mit dem Ausgleich. Ne, wie ich jetzt schon mehrfach sagte, immer natürlich aus Gladbacher Sicht Horror. Das war dann genau das Spiegelbild irgendwie. Ich glaube, dafür ist eine Mannschaft wie Wolfsburg nach so einer Saison auch einfach nicht austariert genug, dass da wirklich immer alles so klappt, dass die Mannschaftsteile sich so gut verbinden. Und man sieht's auch bei uns. Also.
Weißt du, was mich am Ausgleich und auch an dieser Phase, diese 5 Horrorminuten hast du sie gerade genannt, am meisten, also was ich daran am bemerkenswertesten fand aus Gladbacher Sicht, dass sich diesmal auch die Innenverteidigung so richtig hat reinziehen lassen in dieses, Es ist ja nicht so, dass die Räume nicht mehr besetzt wären oder dass ihr 8 Meter weit vom Gegenspieler entfernt stehen würdet, aber ihr kommt dann, das ist so eine doofe Floskel, aber es stimmt halt manchmal, ihr kommt dann irgendwie nicht in die Zweikämpfe rein. Am plakativsten natürlich beim 1 zu 1 von Gomez, der den Ball annehmen, vorbeilegen und dann ins Tor schieben kann, obwohl quasi direkt hinter ihm ein Innenverteidiger stand. Und das hatte ich bei Christensen und Vestergaard in dieser Saison so noch nicht gesehen. Das hat mich am meisten verwundert, ehrlich gesagt.
Ja, das ist doch aber in der Tat ein paar Mal vorgekommen. Für den geneigten Gladbach-Beobachter ist das dann offensichtlich, dass, wenn man sich jede Minute antut, würde ich mal sagen, ja, kommen wirklich dann immer mal Wackler rein, auch von einem Christensen, der jetzt seit unserer Serie, ähnlich wie sag ich es mal, der Schalke-Aufwind, hatten wir ja auch Wochen, wo man dachte, oh, die Gladbacher marschieren noch ganz weit nach oben in die Top 6. Gerade auch nach diesem Schalke 4-1 oder 4-2 Heimsieg und dann schlichen sich immer mal wieder auch Fehler bei Leuten ein, die eigentlich bis dahin eine souveräne Bank war, wie zum Beispiel ein Christensen, ja, der auch im letzten 4, 5, 6 Spielen immer mal wieder Aussetzer hat. Das ist schon öfters vorgekommen. Bei Vestergaard bin ich mir auch noch nicht so völlig einig, ob ich ihm mein uneingeschränktes Vertrauen schenken mag in der Folgesaison. Also ich glaube, er kann darauf.
Sprich ihm nicht dein Vertrauen aus, sowas geht schnell schief.
Aber Gott sei Dank wird er wahrscheinlich drauf fallen. Aber er ist wirklich, wenn die Viererkette oder lass es auch eine Dreierkette sein, wenn die steht, ist er ein richtig guter Spieler. Natürlich hat er die Lufthoheit sowieso, trifft jetzt auch vorne, da wir an unseren Standards gearbeitet haben, gerade offensiv auch. Er wird, wenn du ihn aber rausziehen kannst aus dieser Viererkette, wird es oft ein bisschen vogelwild von den Tacklings. Das ist ja gut, ist ja altbekannt. Jeder Innenverteidiger sollte es vermeiden, irgendwie vor den Außenverteidigern die Außenlinie gezogen zu werden. Das ist dann genau diese Zone, wo man dann schnell überrannt wird, sich vielleicht nicht genug dreht. Und da sind beide in den letzten Spielen öfters mal in diese Situation gekommen. Auch in dem Augsburg-Spiel in der Vorwoche beim 1-1 hatten wir den späten Ausgleich durch André Hahn. Das Tor vorher ist eine Szene wie einfach ein einfacher langer Ball. Ja, das Stellungsspiel ist ein bisschen grenzwertig. Dadurch kommt Finn Bogason in dieses 25 Meter Solo, macht eigentlich nichts anderes als nur so 2, 3 Haken und Christensen rutscht dann weg. Dieses Wegrutschen ist ihm auch gegen Dortmund passiert. Ist vielleicht dann einfach eine falsche Stollenwahl oder so, aber ich weiß es nicht, ob es dann so ein paar Prozentpunkte sind, die momentan fehlen, auch Konzentration, Fitness, aber das war man von ihm gar nicht gewohnt, weil er wirklich für mich einer der absolut überragenden Innenverteidiger der Bundesliga war. Ich glaube, war ja auch bis jüngst beste Zweikampfwerte der Liga. Und wenn so kleine Aussetzer da kommen, hast du halt mit der aktuellen Gladbacher Mannschaft und in so einer Liga hast du keine Sieggarantie und dementsprechend auch unsere Tabellensituation.
Lass uns die mal näher einkreisen. Nach jetzt zuletzt einem Sieg in Mainz und 2 Unentschieden, zuerst gegen Augsburg und jetzt auswärts beim VfL, steht Gladbach eben auf dem 9. Tabellenplatz mit 44 Punkten. Der 8. Tabellenplatz hat 45 Punkte. Der 7. Tabellenplatz, der im Fall eines Dortmunders DFB-Pokalsiegs zur Europa League berechtigt, hat 46 Punkte. Das heißt, es sind jetzt 2 Punkte Rückstand auf den 7. Der 6. ist schon nicht mehr erreichbar mit 48 Punkten. Das letzte Spiel ist zu Hause gegen Darmstadt. Wie schätzt du eure Chancen ein?
Auf was? Auf einen Heimsieg gegen Darmstadt? Ganz gut. Aber auf Platz 7 zu kommen, noch sehr schlecht, beziehungsweise wird es nicht passieren. Also da kann man irgendwas von Hoffnung reden, aber das werden sich die Kölner, so leid es mir aus Gladbach Sicht tut, werden sich das nicht nehmen lassen gegen Mainz, die ja auch de facto gerettet sind zu Hause. Ja. Glaube ich, das wird ein gemütliches Unentschieden da werden. Vielleicht legen die Kölner noch einen drauf, aber ich glaube nicht, dass die Mainzer dann wirklich gucken werden, dass sie dann auf den Auswärtssieg spielen. Also das mag anders aussehen in ein paar Tagen, in der Woche, aber ich würde darauf nicht spekulieren. Also für mich war es das jetzt. Die Saison ist soweit ad acta gelegt. Das ist vielleicht auch gut, weil dann kann man immer nur positiv überrascht werden. Aber ich schiele nicht mehr auf 7.
Werder spielt auswärts bei Dortmund. Da werden wir später noch ein bisschen drüber sprechen. Und was glaubst du, wird das jetzt in Gladbach dann auslösen, dieses Abschneiden? Also ich glaube jetzt nicht, dass Max Eberl plötzlich in aktionistische Panik verfallen wird. Er ist das komplette Kontrastprogramm davon. Und gleichzeitig hat man natürlich aber trotzdem seine Ziele verfehlt und vor allem die Art und Weise ist eben dann sehr ärgerlich, weil mehr drin gewesen wäre, trotz des Fehlstarts. Was glaubst du? Ich fand ehrlich gesagt irgendwie, ich kann mit Dieter Hecking, mit dem Fußball, den er spielen lässt, immer nicht so viel anfangen. Das ist für mich, und da tue ich ihm vielleicht Unrecht, weil ich da vielleicht irgendwie Guardiola-Maßstäbe anlege. Ich alter, verwöhnter Bayern-Fan, das kann schon tatsächlich sein. Aber das ist für mich so ein funktionaler Fußball. Das sind immer so die einfachsten Lösungen, die aber dann auch relativ schnell kaltgestellt werden können, wenn sowas wie Verletzungen zum Beispiel passieren. Hecking ist immer ein Trainer, der sehr von seiner ersten Elf abhängt und Verletzungen haben euch richtig erwischt innerhalb dieser Saison. Aber auch wenn der Gegner sich darauf einstellt oder eben einfach mal dieses Duo, du hast Raphael Stindl ja schon genannt, wenn die sich gegenseitig die Dinge auflegen und dann auch verwerten, alles wunderbar, aber wenn es mal bei einem von denen nicht so klappt und der ein bisschen aus dem Spiel genommen ist, es reichen quasi immer kleine Steinchen, um eine Hacking-Mannschaft ins Stolpern zu bringen, ist so meine ganz persönliche Meinung.
Ja, also ich habe, meiner Meinung nach habe ich, sehe ich da die Ursache in Hacking am allerwenigsten. Jetzt mal das gesetzt, wir schlagen Darmstadt, wie auch immer, würde die Rückrunde unter Hacking, wäre sie mit 30 Punkten abgeschlossen. Das, wenn du das.
Ich wollte ihn jetzt auch nicht entlassen.
Nee, das ist sowas nicht gemeint, aber. Das, ja. Und er hat, das, was du, genau was du sagst, wird ihm ja auch so ein bisschen, ja, nachgehangen. Und das ist auch in Gladbacher Fankreisen wird ab und an auch mal darüber diskutiert, was eigentlich so ein Hacking reinbringt. Ich für meinen Teil finde aber, er hat in sehr vielen Momenten in der Rückrunde die richtigen Worte gefunden, hat dadurch viel Respekt bei der Mannschaft gewonnen. Und die Fehler dieser Saison sind woanders zu suchen. Ob Hacking über Jahre hinweg im Stile eines Favre eine Mannschaft entwickeln kann, gerade die vielen jungen Leute so entwickeln kann, wie es vielleicht andere Trainer gerne möchten und können. Das weiß man jetzt momentan nicht. Natürlich gilt er ja so ein bisschen eher auch als Verwaltungstrainer. Er hat aber, fand ich, in der Rückrunde in vielen Spielen minimal Sachen verändert, die uns ja richtig, richtig gut zu Gesicht gestanden haben und die auch gut in die Spielverläufe gepasst haben. Und wir hatten zum ersten.
Was meinst du da zum Beispiel?
Ja, wir haben minimale personelle Anpassungen teilweise gehabt, die, wo du denkst, ja, warum kommt der jetzt rein? Beispielsweise ein Jonas Hoffmann, der ein Typ zum Haare raufen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz lieber Kerl und das ist auch ein feiner Fußballer, der glaube ich, sehr, sehr intelligent ist auf dem Platz, der unheimlich viel läuft. Also er ist regelmäßig bei diesen Tracking-Werten, ist er da so bei 13 Kilometern. Er spielt immer wieder, aber er verballert, siehe auch am Wochenende, er verballert einfach alles. Also wenn der so im Abschluss im Strafraum 10-20% drauflegen würde, wäre das auch jemand für zweistellig Scorer und Tore. Und er spielt halt völlig. Und in der guten Phase war er auch auf einmal, als wir auch in Florenz weitergekommen sind, war der auf einmal die Erweckung. Und das war auch so ein bisschen Hacking, der da gepusht hat. Natürlich kommt er auch in Nöte, ihn dann wirklich aufstellen zu müssen. Zwischendurch dachte ich auch, dass Hacking Drimmitsch wieder hinkriegt, weil er spielte dann auch genau in dieser Phase. Von der Taktik her hat er nicht wirklich viel gemacht. Also er hat das ganz klassische 4-4-2 gespielt auf der Doppel-6, hat seinen Wolfsburger Stil vielleicht übernehmen wollen, dass auch viel über die Außen gespielt wird. Damals natürlich mit Caligiuri und De Bruyne und so, viel Tempo. Das ist dann bei uns so ein bisschen abgemildert. Dafür haben wir dann auch einfach andere Spielertypen. Er hat das aber so ein bisschen angepasst. Gleichzeitig die Außenverteiler in diesem 4-4-2 doch recht offensiv. Ich hatte vorhin Elvedi erwähnt und jetzt sieht man das auch bei Nico Schulz, der wirklich gut die Linie runterkommt. Oskar Wendt hat das sowieso immer gemacht. Und das sind so Feinjustierungen, die nichts Weltbewegendes sind, die unserer Mannschaft aber 2017 dann ab Januar gut zu Gesicht gestanden haben. Und die Punktausbeute wäre trotz einiger Enttäuschungen, wäre sie jetzt wirklich ja im Bereich Champions League gewesen, also wenn man das einfach auf dieser Saison spiegelt. Klar, so einfach ist es dann nicht, man muss das auch noch eine ganze Saison tragen, aber ich denke insgesamt kann man, also es gibt diese Einzelpositionen, die man vielleicht dann auch im im Royal abtragen kann, dass diese Einzelsachen, wie zum Beispiel Verletzungen, kommen, haben sich dazu summiert, dass wir als Borussia Mönchengladbach auch nach vielen Jahren jetzt Champions League und Europa League im Block seit der Reus-Auferstehung, möchte ich es mal so nennen, dass wir das nicht puffern können in so einer Situation und trotzdem auf 4 oder 5 einlaufen können. Das ist dann kurzfristig gesehen, sind es dann 1-2 Spiele, hier und da mal Pfosten getroffen. Im Großen und Ganzen waren es eine Fehlerkette, ne, oder unglückliche Umstände. Und da sehe ich, um nochmal den Bogen zu schlagen, da sehe ich, Hacking hat da schon im Rahmen der aktuellen Situation wirklich nah am Optimum gearbeitet, finde ich.
Okay, gut, dass du mich da so eingeordnet hast. Ich möchte dir nämlich gar nicht widersprechen. Ich muss jetzt aber unbedingt fragen, ob Marc überhaupt noch da ist.
Ja, ich bin noch da. Mehmet Scholl hätte wahrscheinlich gesagt, ich habe mich wund gelegen.
Ja, sorry, ich habe dich aber auch nicht so wirklich reingeholt. Aber wo könnte ich das besser tun, als wenn wir jetzt dann auf Wolfsburg gucken? Den kommenden Gegner des HSV, wo habe ich jetzt schon oft genug genannt. Ich habe beim HSV schon die Frage gestellt, was kann man am Positiven mitnehmen in dieses letzte Spiel? Weil ich möchte jetzt nicht am 33. Spieltag immer noch meckern über alles, was nicht passt bei diesem Verein. Darum geht's jetzt für diesen 34. Spieltag nicht. Jetzt hast du die ehrenwerte Aufgabe, Marc. Was kann denn der VfL am Positiven mit nach Hamburg nehmen?
Ja, wenn überhaupt die zweite Halbzeit. Also, dass man sich halt nicht aufgegeben hat. Ne? Also, gut, es stand nur 0-1, aber so harmlos, wie sie in der ersten Halbzeit waren, das merkst du dann ja auch selber, dass sie dann da doch nochmal so wieder auferstanden sind. Das ist vielleicht das, was man denen zugute halten kann. Die sind ja in der zweiten Halbzeit dann echt zu ein paar guten Torchancen gekommen und dann zumindest in der Phase dann auch verdient. Aber ich finde, gerade in der ersten Halbzeit ist der Druck so klar anzumerken gewesen. Also diese Unkonzentriertheiten, bestes Beispiel, Gila Vogi, ich weiß nicht, welcher Gladbacher es war, aber dem in den Fuß spielt und dann die Riesenchance für Gladbach, wo sie eigentlich ja schon das 1-0 machen müssen. Und ich finde, dass Wolfsburg im Moment einfach ein perfektes Beispiel dafür, was für eine große Rolle die Mentalität im Fußball und gerade im Abstiegskampf für eine Rolle spielt. Spieler, die es eigentlich können, wir sehen ja, was für eine individuelle Qualität Wolfsburg eigentlich hat und haben müsste, sind mental so extrem angeschlagen, dass sie sich solche Fehler leisten und dann auch beim Tor im Kopf ja alle zu langsam sind, da irgendwie gehemmt wirken. Und ich finde, was dann noch dazu kommt, ich habe immer die Statistik von dem Spiel angeguckt. Und Gladbach hat ja trotz mehr Ballbesitz noch eine bessere Laufleistung gehabt. Und das kann ja eigentlich nicht sein, weil wenn du als Mannschaft schon weniger den Ball hast, dann läufst du ja normalerweise hinterher. Aber Wolfsburg scheint da ja auch noch läuferisch und kämpferisch dann sogar noch hinten dran gewesen zu sein. Und das macht mir persönlich dann natürlich doch Hoffnung für uns, für den HSV.
Ja, wobei diese Hoffnung möchte ich ehrlich gesagt eindämmen, denn wir reden hier von 130 Metern. Also Wolfsburg ist unglaubliche 122 Kilometer gelaufen und Gladbach 122,22. Gladbach 122,35.
Und da, hast du auch wieder recht.
Das sind die Bestwerte dieses Spieltags im Übrigen. Platz 1 und 2. Also da möchte ich dich dämpfen. Ich möchte auch dieses, ich gebe dir in allem recht, was du hinsichtlich der Verunsicherung in der ersten Halbzeit sagst. Ich glaube, man kann das aber auch ins Positive drehen. So wie ich beim HSV gesagt habe, sollte es irgendwie mit 1-1 in die 80. Spielminute gehen, dann bekommen die das Gefühl, naja, das haben wir jetzt oft genug zu Hause schon geschafft. Es braucht nur einen Kopfball, es braucht nur einen Lasogga, nennen wir es Schuss. Das Ding könnte schon reichen. Genauso hat der VfL natürlich in dieser Saison schon häufiger das Gefühl erlebt, wie es ist, zurückzulegen und dann zurückzukommen. Ich erinnere mich da nicht nur in diesem Spiel, wo es schwer war, allein aus der tabellarischen Situation heraus, sondern auch in Leverkusen zum Beispiel, wo man eine irre Aufholjagd gestartet hat, dann zuletzt noch irgendwie das 3-3 fängt, aber eigentlich da als Sieger vom Platz gehen muss. Und das könnte auch so ein Pluspunkt für Wolfsburg sein. Ja, Verunsicherung, aber bei einem 0-1 ist es nicht so, dass sie dann komplett zusammenbrechen und 0-7 verlieren, so wie man es bei anderen Mannschaften auch schon gesehen hat. Ich gucke jetzt hier niemanden in der Runde an, sondern die können dann auch zurückkommen. Dann würde ich noch Kun Castells tatsächlich in die Verlosung werfen. Ich fand, der hat auch gegen Gladbach einige Paraden gezeigt, wo du gesehen hast, es hilft einfach sehr, einen Torhüter zu haben, der in so 50-50 Entscheidungen, also in 50% der Fälle fällt der Ball rein und 50% wird er von einem guten Torhüter gehalten. Da hält er halt auch echt einige, jetzt auch gegen Gladbach, in einer Situation vor allem. Und Mario Gomez kannst du natürlich nennen. Der wird sich natürlich mit Papadopoulos und Mavrai herumärgern müssen, aber das ist schon ein Pfund, so jemanden zu haben, der dann irgendwie auch das Tor macht, egal wie er vorher gespielt hat.
Ja, klar. Also mit Gomez musst du immer rechnen und eigentlich musst du bei Wolfsburg ja mit jedem Spieler da eine Offensive irgendwie rechnen. Also die Davi Mali, ich finde auch ein Tab eigentlich ein guter Spieler, wobei da hatte ich mir fast noch ein bisschen mehr erhofft, gerade irgendwie nach dem ersten Spiel, das war ja das letzte Spiel der Hinrunde, aber das erste in diesem Jahr, da hat er ja auch diese super Vorlage für Gomez gemacht, weshalb der HSV dann 0-1 verloren hat.
Ja.
Also klar, die können immer über diese individuelle Klasse kommen und das geht natürlich auch am 34. Spieltag. Aber wie ich halt vorhin schon gesagt habe, glaube ich, dass in diesem Spiel mehr der Einsatz und der Wille entscheidend sein wird. Aber normalerweise, ich meine, das sind ja auch alles Menschen und alle Fußballer beim VfL. Als Fußballer willst du auf keinen Fall absteigen und deswegen sind die Chancen da vielleicht 51-49, das 1% des Publikums liegt vielleicht beim HSV, aber da wird es auf ganz viele Kleinigkeiten drauf ankommen.
Ja, und wir haben natürlich den Faktor Tabelle noch nicht genannt. Ein Unentschieden würde dem VfL reichen, um Hamburg auf dem Relegationsplatz zu halten. Das darf man nicht vergessen. Diese Komponente.
Kann aber auch eine Gefahr sein.
Ne? Ja, genau, das habe ich ja vorhin schon thematisiert. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel Zeit dafür aufgebrannt, dieses Showdown-Spiel HSV gegen Wolfsburg vorzubereiten. Eine kleine Vorschau auf den 34. Spieltag und nebenher auch noch die Schalker und Gladbacher Saison vollumfänglich und abschließend zu erörtern. Jetzt können wir ein bisschen auf die Tube drücken, Jungs, sonst wird das hier noch mehr Late Line, als es jetzt gerade schon ist. Ich sitze übrigens neben einem passenden Kamin. Das hat was. Ich möchte häufiger in diesem Setting hier aufnehmen. Lasst uns über Borussia Dortmund sprechen und den FC Augsburg, denn der FCA steckt immer noch in der Abstiegsverlosung mit drin und das trotz eines 1-1 gegen den BVB. Damit hat sich der FCA 37 Punkte geholt bei einer Tordifferenz von -16. Kann es da sehr schnell passieren im letzten Spiel bei der TSG aus Hoffenheim, dass man sich das Torverhältnis gegenüber dem VfL Wolfsburg verdirbt? Der hat -17 aktuell. Und ein Hamburger Sieg, ein niedriger Hamburger Sieg bei einer hohen Augsburger Niederlage würde Augsburg auf den 16. Tabellenplatz schubsen. Davon abgesehen ist ein 1-1 Manuel gegen Borussia Dortmund ja gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn dann auch noch mit Lute ein Torhüter ran muss, der vorher gar nicht in Erscheinung tritt, weil Marvin Hitz sich kurzzeitig verletzt hat. Wie hast denn du dieses Spiel gesehen? Was ist davon hängen geblieben?
Ja, also ich glaube, Augsburg hat in der Vorwoche bei uns in Gladbach eine gute Leistung gebracht, hätten auch den Sieg da verdient gehabt, da gab es ja ein spätes Tor von uns. Und sie sind gut in die Partie gekommen und gerade über die linke Seite fand ich das schon richtig gut. Da ist Philipp Max mehrfach in Erscheinung getreten, ist ja auch dann der Torvorbereiter da mehr oder weniger. Zu Finn Bogason, den ich auch immer, ja, der jetzt Gott sei Dank wieder ins Rollen gekommen ist, und er hatte auch vor seinem, ja, sag ich jetzt mal, schwierigen letzten, wie es waren, 9 Monate, in der Vorsaison hat er wirklich, fand ich, oftmals den Unterschied ausgemacht für Augsburg und das schien gestern auch so seinen Weg zu nehmen. Nun hast du natürlich bei Dortmund so viel Qualität, die haben dann doch letzten Endes die, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, wann der Ausgleich kam, war das so nach einer halben Stunde etwa, das war ja nur ein paar Minuten nach dem 1-0.
32,
ja, und also die letzten 60 Minuten natürlich ganz klar Dortmunder Dominanz. Also ich glaube, Torschüsse waren auch irgendwie, ne, 15-5 oder so. Und das hätte natürlich auch ja normalerweise eine Heimniederlage bedeutet. Dortmund ist da immer, kann da recht schludrig sein. Die spielen das eigentlich immer wunderbar, finde ich, dass sie so zentral aufbauen und dann ausfächern und dann versuchen eigentlich richtig brutal so in den Rücken zu spielen. Da sind ja etliche Feintechniker dabei, das wissen wir alle. Da waren einige Situationen, wo dann irgendwie so mit Mann und Maus verteidigt wurde von den Augsburgern. Und ja, Lute, ich glaube, eine Szene war, wo er dann ja gerade noch vor dem einkopfbereiten Aubameyang da durch den Strafraum fliegt. Das sind dann so komische Antizipationsflüge des Lute da. Das waren gute Szenen von ihm. Und er hat sicherlich da den Punkt festgehalten, der ja hoffentlich für die Augsburger aus ihrer Sicht reichen wird angesichts des anderen Endspiels, aber ja, die Dortmunder müssen sich natürlich ärgern da aufgrund der Dominanz. Ich glaube, passtechnisch sah es ja auch so aus, dass da irgendwie so 115 Pässe gespielt wurden, also als ich mir die Statistiken angeguckt habe. Und von den Szenen her, es gab einige in der zweiten Hälfte, gerade in den letzten 30 Minuten. Ja, hätte eigentlich ein Auswärtssieg werden müssen.
Andererseits kann man aber auch sagen, Marc, mit 23% Ballbesitz muss man es erstmal schaffen, sich auch Chancen zu kreieren. Immerhin waren es dann 5 Torschüsse für den FCA. Also ich denke, das Konterprinzip konnte man eindeutig sehen in diesem Spiel gegen BVB und hat ja dann auch für ein 1:1 gereicht. Was glaubst du denn, wie Augsburg jetzt dann in Hoffenheim auftreten wird? Haben wir da mit derselben Masche eigentlich zu rechnen?
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also Hoffenheim spielt ja von der Klasse ähnlich wie Dortmund, stehen ja nicht umsonst beide auf dem Champions-League-Platz und da kann es für Augsburg eigentlich nur die Devise sein, wieder so kompakt zu stehen, wie du es zumindest irgendwie in der ersten halben Stunde geschafft hast. Also da ging ja bei Dortmund noch relativ wenig nach vorne, da haben sie es dem BVB echt schwer gemacht. Und dann finde ich wirklich, über die Außen ist Augsburg im Moment wirklich sehr stark. Also Schmid und Max sind jetzt gerade in den entscheidenden Wochen echt in Topform. Das haben wir auch leidvoll erspielen müssen vor 2 Wochen. Genau, also das, so würde ich da auch wieder auftreten. Das wird sehr schwer, weil Hoffenheim zu Hause einfach wirklich eine Macht ist und selbst wenn du da tief stehst, wirst du es da nicht schaffen, ohne gegnerische Torchance auszukommen, aber es ist die einzige Chance, wie du da zumindest was Zählbares mitnehmen kannst und ja, deswegen, da würde ich erstmal auf die Defensive schauen und sehen, dass du über Konter Nadelstiche setzen kannst und dann sollte das, ja, könnte es zumindest zu einem Punkt reichen und ich meine, es muss ja auch schon viel zusammenkommen, dass selbst bei einer Niederlage der FCA noch irgendwie da auf den Relegationsplatz abrutscht.
Ja, man darf nicht zusammenbrechen, also es darf kein Auswärtsspiel bei Bayern 2.0 geben, wo man dann mit 0:6 verliert und Marvin Hitz danach gemeint hat, ja gut, dann irgendwann hatten anscheinend alle auch keinen Bock mehr. Das darf dem FCA nicht passieren, jetzt in Hoffenheim. Ansonsten kann man sehr viel mitnehmen. Wir haben Fimbogason angesprochen, wir haben die Außen angesprochen. Ich denke auch, die Form ist da ein Argument. Du hast das 4:0 gegen den HSV ja schon selber mit die Betrachtung einbezogen. Das sind 5 Punkte aus den letzten 3 Spielen, eben gegen HSV, Gladbach und jetzt den BVB. Ich finde auch, dass Bayer und Chor auf der Doppel-6 du merkst einfach, das ist eine Stabilität, die man in dieser Saison aufgrund von Verletzungen noch nicht so häufig hatte. Und gerade Daniel Bayer hat wieder allein durch sein Stellungsspiel 6 abgefangene Bälle, sehr gute Passquoten auch. Der hat wirklich viel rausgerissen. Und es können schon diese Kleinigkeiten sein, das haben wir ja auch schon im Gladbach-Teil gehört, die dann zu einer wesentlichen Veränderung führen. Und dann sind sie eben unangenehm zu bespielen, der Defensive. Was machen wir, Manuel, mit Borussia Dortmund, die ja die große Chance liegen gelassen haben, den 3. Tabellenplatz sich mit Vorsprung an Punkten zu sichern? Jetzt 61 Zähler gleich mit der TSG aus Hoffenheim, die auch 61 Zähler haben. Das heißt, jetzt wird es ein fröhliches um die Tordifferenz schießen. Reden wir gleich nochmal drüber beim Werder gegen Hoffenheim-Spiel. Aber wie ordnet man das ein? Dortmund ist erst mit einem interessanten 3-3-2-2 gestartet, wurde dann aber durch die Weigel-Verletzung auf die denkbar bescheuertste Art und Weise unterbrochen. Aber auch davon ab, fand ich, wenn Dembélé es nicht geschafft hat, eins seiner vielen Dribblings erfolgreich zu gestalten. Ich glaube, er hatte allein 7 erfolgreiche Dribblings in diesem Spiel, was echt ein hoher Wert ist. Dann war mir das noch so ein bisschen, ja, dröge ist ein bisschen zu hart, aber da war jetzt auch nicht so eine Vollgasveranstaltung à la Jürgen Klopp zu sehen beim BVB.
Nee, in der Tat. Aber ich glaube, in Dortmund ist auch momentan einfach, sind einfach durch viele Sachen, die jetzt passiert sind oder diskutiert worden sind, um es mal so zu nennen, in den letzten 4 Wochen, wirkt es irgendwie so, als wenn es irgendwie den Verein Dortmund mit all seinen Umständen gibt und dann diese 16, 18 Spieler, die da immer auf dem Platz laufen und die machen das mal gut, mal schlecht. Ich fand, ja, das war im Rahmen war das okay, das ist aber immer noch nicht der Fußball, den, wie du sagst, die potenziell da von den Spielern gespielt werden kann. Piszczek sieht am Anfang schlecht aus, fängt sich dann auf seinem Flügel, wie wir das vorhin gesagt haben, mit einem starken Max auf Augsburger Seite und ja, leider aus Gladbacher Sicht, man guckt immer noch auch Jahre später guckt man immer noch auf Marco Reus, aber irgendwie merkt man, der hat auch nicht so, meiner Meinung nach nicht so die dominante Rolle, die der da noch haben müsste und in dieser Situation, natürlich ist er auch immer verletzungsbedingt da jetzt immer in Probleme gekommen, aber da wird ja viel liegen gelassen, das ist auch immer so ein bisschen spielerisch, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Schablone, die da immer auflegen, das habe ich auch vorhin gesagt, aber es ist immer so ein bisschen, nicht halbherzig, klingt irgendwie ein bisschen brutal, aber ich weiß nicht, wie du es gerade beschrieben hast, das ist so ein bisschen Drive fehlt da einfach in der letzten Instanz. Das hätte ihn fast auch gegen Gladbach Punkte gekostet, ein Spiel, was sie halt niemals hätten oder in jedem Fall hätten gewinnen müssen, was sie dann letztendlich durch einen Kopfball getan haben, was eigentlich lustig ist, ich glaube von Guerrero, ja, der nicht gerade ein Riese ist. Ja, sie belohnen sich da irgendwie nicht. Also Dortmund diese Saison auch noch irgendwie eine ulkige Mannschaft. Aber das mag vielleicht auch an diesen ganzen Nebenschauplätzen liegen, gerade der letzten Wochen. Gut, jetzt haben sie am letzten Spieltag, glaube ich, geht's gegen Werder, ja. Genau. Das natürlich dann kann natürlich dann Goals galore werden. Wollen wir es hoffen als Betrachter.
Zu Hause gegen Werder und eben mit einer Tordifferenz plus 31, während Hoffenheim eine Tordifferenz von plus 27 hat. Das heißt, es gelte für Hoffenheim 4 Tore aufzuholen, sollten beide ihre Spiele gewinnen. Marc, ich will jetzt ehrlich gesagt irgendwie diese Nebenschauplatzdiskussion gar nicht aufmachen, denn da wurde auch schon genug und wir haben eigentlich von allen Beteiligten auch schon was zu gesagt und das wird uns sowieso noch eine ganze Weile durch die Saison begleiten. Ich habe mich aber gefragt, was die Weigl-Verletzung für den BVB bedeutet, darüber hinausgehend, dass es halt mal wieder in einer entscheidenden Phase eine sehr heftige Verletzung ist. Ich glaube, das einzige Positive ist, dass Nuri Sahin wieder ins Training zurückkehrt. Aber ansonsten ändert das schon was am Spiel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Julian Weigel ist da wirklich in dieser Saison zu einem ganz, ganz wichtigen Faktor herangewachsen bei Dortmund. Also gerade seine vertikalen Bälle in die Spitze. Also ich habe da mal so ein Compilation-Video gesehen von ihm, wie viele Bälle der eigentlich wirklich, also die man eigentlich fast unter Risikobälle verbuchen würde, da in die Spitze spielt und die wirklich mit einer unfassbaren Sicherheit da immer ankommen. Und die bringen einfach Dortmund so viel im Spiel nach vorne, weil sie einfach diese Mittelfeldlinie überspielen. Und dann, wenn dann ein Reus oder ein Dembélé, Aubameyang, wenn die in der vorderen Zone am Ball sind, dann kannst du da einfach unfassbar viel kreieren. Und deswegen ist das ganz bitter. Und ja, ich bin gespannt, wie sie das auffangen. Also Castro ist in dieser Saison ja mit Licht und Schatten unterwegs. Sahin ist immer mal wieder verletzt, sagst du ja gerade, kommt jetzt erst wieder zurück. Das wird schwierig, ihn da adäquat zu ersetzen. Und ich hoffe, dass sie das irgendwie auf die Reihe bekommen. Und ja, klar, auch gerade fürs Pokalspiel ist das natürlich ganz bitter.
Wo ja alle, die noch um den 7. Tabellenplatz kämpfen, wobei auch Manuel nicht mehr dran glaubt, aber die hoffen natürlich auf ein sehr starkes Borussia Dortmund gegen die Eintracht aus Frankfurt. Also ein 1:1 in Augsburg und jetzt ein Endspiel zu Hause gegen Werder Bremen und gegen eben jenes Werder Bremen hat die TSG aus Hoffenheim gespielt. Die ganzen Gegner der letzten Spieltage spiegeln sich ja bei Dortmund und Hoffenheim. Ein netter AB-Test. Und man lag mal eben geschmeidig Manuel 0-5 zurück zu Hause, kam dann immerhin noch auf ein 3-5 heran, was aber vor allem aus Hoffenheimer Sicht ärgerlich ist. Das Torverhältnis habe ich ja gerade schon angesprochen, um das es jetzt geht. Alexander Nuri hat nach dem Spiel gesagt, er habe sich vercoacht. Er ging mit einer Viererkette und einer Raute ins Spiel und Hoffenheim hat das meinem Eindruck nach in einem 4-3-3 am Anfang einfach totgepresst. Also ich hatte den Eindruck, wer im Aufbauspiel von Werder den Ball hatte, war ziemlich arm dran.
Ja, in der Tat. Also das Hoffenheim ist ja nun mal eine Mannschaft, da muss ich jetzt sagen, das ist für mich wahrscheinlich der schönste Fußball dieser Saison. Also wenn sie da, natürlich gab es da auch einige Ausnahmen, aber das ist wirklich, da weiß in diesem 4-3-3 wissen die ersten sechs aber dermaßen, wie sie zu laufen haben. Das sind ja echt viele Bälle, wo ganz kurzer Kontakt nur kommt und dann in die Spitze kommt. Und irgendwie schien es da zu sein, als wenn, also wir eine Zeitreise gemacht hätten. Ich glaube, als ich zum ersten Mal im Rasenfunk war, hatte Werder gerade in München gespielt und hatten diese wirklich absurde taktische Leistung dahingelegt, wo wirklich, glaube ich, auf dem Platz auch sich die Mannschaftsteile angeguckt haben und dermaßen entzerrt da auf dem Platz auftraten, dass du konntest da mit LKWs durchfahren, ja. Und so schien es irgendwie auch in den ersten 20, 30 Minuten zu sein. Und Hoffenheim hat dann einfach weitergemacht. Also alles das, was Werder in den letzten Wochen ausgezeichnet hat, was vielleicht auch, ja gut, die haben, glaube ich, oft dann Werder jetzt in der Viererkette, dann haben sie oft in der Dreierkette gespielt und irgendwie haben sie dann dadurch diese Lücken, die gerade das Hoffenheim-Spiel ja forciert, also wirklich so mit Tempo vom 16er-Eck zu kommen, ne, Leute wie Kramaric, auch Uth, das, genau das, also es war wirklich dann wie die Faust aufs Auge in diesem Spiel und dementsprechend auch.
Allein drei Tore durch einen Diagonalball auf die rechte Werder-Abwehrseite, jeweils aus der linken Position herausgespielt, also es war quasi die Seite, auf die man verschieben musste und jeweils kam der Hoffenheimer unbedrängt an den Ball und konnte dann halt mit Tempo in den Strafraum gehen und dann bist du als Verteidiger per se schon mal im Nachteil. Ja. Echt erstaunlich.
Ja, und das ist halt einfach, da merkst du irgendwie, dass es da so ein Unpaarung gibt, was es einfach diese Schachbrett-Konfiguration angeht auf dem Platz. Und so wirkte das irgendwie. Also das ist einfach aus Hoffenheimer Sicht sehr gut abgestimmt auf die auf die Bremer Taktik dann. Und ich glaube, Nagelsmann hat das auch so durchklingen lassen, dass nach dem Halbzeitstand die unbedingt auch in Sachen Torverhältnis noch weitermachen müssen. Und ja, es schien auf eine Klatsche rauszulaufen. Dann hat Werder dann wieder das gemacht, was sie jetzt seit Februar gerne gemacht haben und dann doch eigentlich überraschend attraktiven Fußball zu spielen. Das ist ja auch eine der herausragenden Leistungen dieser Saison, glaube ich, ne? Wie Werder sich nach dem 20. Spieltag berappelt hat. Das ist, möchte ich auch nochmal selber sagen, das finde ich schon sehr beeindruckend. Da kann man vielleicht auch mal sowas denen nachsehen.
Ja, 59., 86. und 90. Minute fängt sich Hoffenheim noch drei Tore, die eben unheimlich wichtig sind für die Tordifferenz. Ich habe es gerade gesagt, vier Tore unterscheiden in der Tordifferenz Dortmund und Hoffenheim ohne diese drei Gegentreffer. Könnt ihr euch selber ausrechnen, liebe Hörer? Diese Denksportaufgabe überlasse ich euch, auszurechnen, wie viele Tore die beiden Mannschaften dann noch getrennt hätten. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich Mathematik zweite Klasse. Hast du dafür eine Erklärung, Manuel, außer ein Nachlassen im Kopf? Denn so wirklich hat sich ja taktisch nichts verändert bei Hoffenheim in dieser Phase.
Nee, ich glaube, dann da ist es, da sind wir irgendwie im Bereich der, außer wenn ich da vielleicht auch selber am Platz gestanden hätte, da ist es wirklich im Bereich der Phrasen, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn du da direkt so eine Reise am Anfang kriegst und ne, Kramaric dann das 2-0 macht nach 11 Minuten, dann ist Hoffenheim, die machen das halt schon richtig gut. Das ist wirklich eine der Mannschaften, die seit Mitte der Hinrunde dermaßen eingespielt sind und das wirklich stark machen. Und du brauchst dann auch einen Wagner, Sandro Wagner nicht. Ne, spielst dann halt einen Schalai, der auch dann trifft, hat auch gegen Gladbach getroffen. Immer natürlich die Borussia-Referenz, doppelt sogar. Da sind einfach, in dieser Saison hat Hoffenheim fünf, sechs Spieler, die offensiv immer abliefern, wie man ja jetzt immer sagt im Fußballsprech, haben wir noch nicht, ja, und
die hauen aber auch immer alles
raus. ganz genau. nee, aber das ist spielerisch, das sind sehr gute Bälle oft zwischen die Innenverteidiger, zwischen Außen und Innenverteidiger, die sie spielen, dann wird wieder zurückgelegt, dann kommen diese diagonalen Bälle, die wir angesprochen haben, und Werder wirkte merkwürdig gerupft ganz früh im Spiel durch was durch das, was wir besprochen haben. Ich glaube, dann kommst du gegen Hoffenheim, ist dann auch einfach schwer. Das ist umgekehrt eine Mannschaft, die natürlich immer Tore zulassen, aber ja, du machst dann nicht mehr viel, wenn es schon 0-3 steht und die noch richtig Bock haben und wollen.
Mhm. Hoffenheim übrigens in allen Tabellen, Heim- und Auswärtstabelle und Hin- und Rückrundentabelle jeweils Dritter, nur in der Gesamttabelle Tabellenvierter. Wie das zustande kommt, könnt ihr euch auch zu Hause überlegen, ist auch gar nicht so schwierig zu erklären, ehrlich gesagt. Was machen wir denn jetzt mit Werder, Marc? Die haben sich in den letzten zwei Spielen 9 Gegentore gefangen. Ich will jetzt gar nicht wieder anfangen mit, dass die Defensive komplett eingebrochen ist. Ich denke, wir haben das ja auch taktisch jetzt schon bei Hoffenheim herausgearbeitet. Trotzdem finde ich, auch fernab jeder Taktik kann man trotzdem auch in Zweikämpfe gehen. Also irgendwas hat sich da schon verändert in der Hintermannschaft, oder?
Ja, was heißt verändert?
Also ich, oder waren das jetzt so Freak-Spiele zwei?
Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass es von den 10 oder 11 Spielen, wo man jetzt dachte, das ist Normalität bei Werder, dass da ein paar Freak-Spiele dabei waren. Also ich glaube, in den letzten Monaten ist auch, in den letzten Wochen und Monaten ist für Werder auch ziemlich viel für sie gelaufen. Deswegen finde ich auch, wäre Europa insgesamt gesehen zu viel des Guten. Das sage ich jetzt übrigens nicht, weil ich Hamburger bin, sondern ich sage das jetzt gerade wirklich aus einer objektiven Sicht. Die Defensive ist meiner Meinung nach einfach noch zu wackelig, um da wirklich oben mitzuspielen. Ich meine, sie haben 60 Gegentore, das ist genauso viel wie unser HSV hat. Ja, und damit kannst du einfach noch nicht, gehörst du nicht unter die ersten 6 oder 7 in der Tabelle. Ich fand das ganz interessant, dass du das gerade angesprochen hast, dass Nuri das auch selber erkannt hat, dass er sich da irgendwie verspekuliert hat mit der Taktik, weil gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim darfst du einfach nicht so offensiv spielen mit einer Raute im Mittelfeld. Weil Hoffenheim ja auch eine Mannschaft ist, die auch viel durchs Zentrum kommt, und gerade im Zentraldefensiv-Mittelfeld hatte Werder eben überhaupt keinen Zugriff. Da konnte gerade Demir bei in der ersten Halbzeit schalten und walten, wie er wollte, und dann kam der Pass nach außen, entweder auf Kramaric oder Zuba dann auch. Und ich finde dann, wenn schon nur ein Sechser da ist, muss wenigstens eben die Viererkette kompakt stehen, und da hat Robert Bauer dann auf der rechten Seite eben auch seinen absoluten schwarzen Tag erwischt. War da, glaube ich, bei 3 Gegentoren, ich glaube 2 bis 4, war er da entscheidend beteiligt. Und ja, deswegen, wenn du dich da zu Hause so auseinandernehmen lässt, wird es eben schwierig mit Europa.
Wobei, auf der anderen Seite, also zum einen wollen wir nicht alles schlecht reden, das waren jetzt auch nur 2 Spiele und davor der Lauf war sehr beeindruckend. Ihr könnt euch wieder abregen, liebe Werder-Fans. Und es ist ja tabellarisch auch noch alles drin. 45 Punkte, Tabellenplatz 7, 46 Punkte, Tabellenplatz 6, 48 Punkte. Das heißt, Marc, es braucht ja nur einen Sieg in Dortmund, ist ja wohl kein Problem.
Nö, theoretisch nicht, also musst nur 1 mehr schießen, als du bekommst.
Okay, gut, da hast du eine populistische Frage mit einer Floske beantwortet.
Ja. Ich wusste jetzt gerade auch nicht, was ich anderes
sagen soll. Nein, vollkommen zu Recht. Ich meine, aber das soll halt festgehalten werden. Die Chance ist immer noch da. Wer weiß, was passiert am 34. Spieltag. Auch da sollen schon verrückte Dinge passiert sein. Und wie dem auch sei, definitiv eine äußerst erfolgreiche Saison, wenn man auf Tabellenplatz 8 steht als Werder Bremen. Mit der Vergangenheit und auch unter anderem dieser Hinrunde, die man hatte. Also da nochmal alle Hüte gezogen an dieser Stelle, würde ich sagen. Und ich vermute, da wird mir auch keiner von euch widersprechen. Schauen wir mal, ob sie ihre Defensive vernagelt bzw. Vernagelsmann kriegen. Haha, Riesengag. So, ja, es wird dringend Zeit, dass wir auf den weiteren Kampf um Europa gucken. Und da sprechen wir jetzt nicht mehr von der Champions League. Das haben wir mit Hoffenheim und Dortmund abgehakt, sondern über die Europa League. Da haben wir immer mal wieder schon so reingelugt. Da hat Hertha BSC einen sehr, 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 sehr wichtigen Auswärtssieg gelandet und damit auch den Auswärtsfluch von 9 Auswärtspleiten in Folge endlich durchbrochen. Und sich einen Dreier in Darmstadt geholt, Manuel. Damit jetzt 49 Punkte und sicher auf Kurs Europa, zumindest auf Platz 7. Und es wartet ja noch ein Spiel zu Hause, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Leverkusen. Was hat denn Hertha in dem Spiel in Darmstadt gemacht, was wir jetzt auswärts von denen schon ganz lange nicht mehr gesehen haben, Manuel?
Sie sind überhaupt mal vor dem Tor gefährlich aufgetaucht. Da gab es ja einige Hertha-Spiele, die durch nahezu völlige Abwesenheit geglänzt haben, beziehungsweise deren Offensive. Kalou trifft relativ früh, als die Phase, das Spiel auch noch, glaube ich, recht ruhig war. Und dann kannst du dir das halt auch, kannst du dir das eigentlich auch erlauben, Darmstadt so kommen zu lassen, wie es der Hertha dann auch einfach liegt. Die haben das, ich fand, Darmstadt hat das, mir ist vor allem die zweite Hälfte im Kopf geblieben, hat das richtig gut gemacht, da in sag ich mal, Abschiedsvorstellung. Das war ja wirklich auch eines der besten Heimspiele, würde ich mal fast schon behaupten, von den Chancen her und von der, vom Spielerischen her auch teilweise. Aber da stand es halt schon 0-2. Und ich denke, generell hat Darmstadt immer Probleme gehabt, die Saison, wenn der Favorit ein frühes Tor geschossen hat. Und ja, Kalou trifft da per Kopf früh und soweit habe ich das Spiel gesehen. Also das es wirkte so, als wenn da noch hätte was schief gehen können für Hertha, weil, wie gesagt, Darmstadt da echt nur eine recht, recht gute Vorstellung abgeliefert hat. Aber denke ich mal, reicht das jetzt für Hertha mit vielleicht sogar der Gruppenphase.
Auf jeden Fall erstmal schon mal die erste Halbzeit nicht verschlafen, sondern ganz im Gegenteil mit 2-0 in die Halbzeit gegangen. Und Marc auch, ich fand auch die Umstellung auf Doppelspitze mit Kalou und Ibišević hat in dem Spiel gut getan. In dem Sinne, also insgesamt fand ich, es war ein bisschen weniger dieser härter Sicherheitsfußball, hat man, finde ich, auch am 1-0 ganz gut gesehen, wie sich da Darida verhält, der eigentlich ein bisschen tiefer gespielt hat in dem Spiel. Aber während sich Hertha ja sonst immer durch Ball hinten herumgespiele den Gegner zurechtgelegt hat und damit in den letzten beiden Spielen böse Tore gefangen hat, wo jeweils dann Jahrstein nicht besonders gut aussah, aber oft nur das Ende in einer Fehlerkette war, fand ich das in diesem Spiel jetzt nicht so deutlich. Kann natürlich auch sein, dass da dann der sehr frühe 1-0 Treffer für gesorgt hat, aber insgesamt fand ich das ein bisschen mutiger, als man es von Hertha zuletzt gesehen hat. Stimmst du mir dazu?
Ja, stimme ich dir zu und ich finde auch, man muss das gar nicht so unter den Scheffel stellen, die Leistung. Also das ist ja auch nicht so einfach, selbst wenn Darmstadt jetzt schon abgestiegen ist. Also die wollen ja auch vor heimischem Publikum dann den Fans dann nochmal den gebührenden Abschluss mit denen feiern. Und ich finde, Hertha hat das wirklich dieses Spiel wieder sehr abgeklärt gemacht. War wirklich sicherer im Aufbauspiel auch. Ich fand, Darida ist da wirklich auch wieder herausgestochen. Du sagst, er kommt ein bisschen mehr aus der Tiefe in diesem Spiel, aber hat trotzdem an sehr vielen Aktionen großen Anteil gehabt, also auch am 1-0, das hat er auch super vorbereitet in seiner Übersicht. Ist wieder unfassbar viel gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er in dem Spiel abgerissen hat, aber der ist da wirklich ein wichtiger Faktor und ich fand auch hinten, klar, ist Darmstadt jetzt nicht, ist jetzt offensiv, brennen die jetzt nicht immer unbedingt ein Feuerwerk ab, auch wenn sie sich da in der Rückrunde ein bisschen entwickelt haben, aber ich fand da auch positiv den Torunariga, der erst sein siebtes Saisonspiel, glaube ich, gemacht hat. Junger Kerl, ich glaube 19 Jahre und nicht nur aufgrund seines Tores, also der ist für sein Alter wirklich schon erstaunlich abgeklärt. Und da hat bei Hertha mal wieder ein bisschen mehr gestimmt jetzt. Das ist alles noch kein Hurra-Fußball, aber gut, dafür hätte es die Hertha jetzt ja auch nicht bekannt. Die sind ja dafür bekannt, dass sie eher aus einer Kompaktheit kommen und dann aber auch kontrolliert nach vorne einen guten Ball spielen können und das haben sie auch dieses Spiel wieder bewiesen.
Torunariga steckt gerade mitten im Abitur und macht sein erstes Bundesligator nach einem Freistoß von Plattenhardt, der mit seiner Standardstärke auch dazu beigetragen hat, dass die Hertha eben auf diesem 5. Tabellenplatz steht und damit das internationale Geschäft im Grunde so gut wie sicher hat. Darmstadt, von denen haben wir uns schon in der letzten Folge etwas ausführlicher verabschiedet. Manuel hat es auch nochmal gesagt. Guter Auftritt, einer der besten sogar zu Hause, sollte nicht reichen, es sollte nicht sein diese Saison, aber kann man alle Hüte vorziehen. Ich ziehe heute ständig, glaube ich, meine Hüte, habe ich gerade schon getan, tue es aber auch gerne nochmal für den SV Darmstadt 98. Macht's gut, viel Spaß in Liga 2, vielleicht zieht man sich mal wieder. Und damit habe ich aber nicht Zweitliga-Schlusskonferenzen angekündigt, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor da jetzt gleich wieder was kommt. Wenn wir über die Europa League sprechen, dann müssen wir auch über den SC Freiburg sprechen. Wer hätte das gedacht? Der zu Hause gegen den FC Ingolstadt 1-1 spielt und damit verabschieden wir den zweiten Absteiger dieser Saison in Liga 2. Ingolstadt mit dem 1:1 und den gleichzeitigen Ergebnissen auf den anderen Plätzen. Sicher abgestiegen konnte sich nicht ein entscheidendes Spiel zu Hause gegen den FC Schalke 04 erspielen, was allein von der Konstellation her ehrlich gesagt schon interessant geworden wäre. Aber es hat nicht sollen sein. Warum, Manuel, hat es denn gegen den SC nicht geklappt mit einem Dreier für Ingolstadt?
Ja, weil letzten Endes da 4, 5, 6 gute Chancen in der zweiten Hälfte vergeben wurden. Also ich fand den Schlussspurt, den Ingolstadt da hingelegt hat, schon bemerkenswert. Das war schon eine richtige Druckphase, die sie dann aufgebaut haben. Und ist auch gegen Freiburg nicht immer selbstverständlich zu Hause, also für die nur zu Hause im Breisgau, sag ich mal. Und man, ja, man schwante schon Böses. Also die Führung da der Freiburger war ja ein Geschenk letzten Endes. Also Bregeri hat ja diese, ich weiß nicht, woran er dachte da bei dieser Szene. Ich glaube nicht, dass er auf einen Torwart gewartet hat in der Szene. Ich glaube, dass er zuerst mit dem rechten Fuß ran wollte und dann irgendwie dachte, er kann leichter mit links klären. Ich glaube, es war einfach eine Sache der, welchen Fuß nehme ich? Und das ist natürlich bei so einem langen Ball, der ist dann weg. Und fällt dann das Tor. Ich fand aber auch, dass sie da sehr gut zurückgekommen sind. Und letzten Endes Suttner, Lecky, Kohn, ich glaube, Martip hatte noch so eine Kuddelmuddel-Chance da irgendwie, tauchte irgendwie da vor Schwolo auf. Und das waren alles so Szenen, wo normalerweise musst du das Ding eigentlich dann machen.
Schwolo war auch super gehalten, ja, muss man an der Stelle auch sagen, in zweiter Situation.
Wie gesagt, Suttner hat diesen Volley-Schuss. Letzten Endes ist daran gescheitert. Und Ingolstadt hat aber die Saison oder den Abstieg nicht heute oder an diesem 33. Spieltag verbaselt. Das liegt natürlich woanders, ne? Nämlich in der Hinrunde. Ich glaube, in der Rückrundentabelle sieht das ja auch ganz gut aus und sie haben etliche Vorstellungen gehabt. Wir haben gerade über das Spiel gegen Bremen, Marc hat das angesprochen, Bremen vielleicht auch einige glückliche Spielverläufe gegen Bremen, führen sie bis zu 87. und dann kommt irgendwie dreimal Kruse und schlägt dazu. Das war eigentlich auch wäre auch eigentlich ein verdienter Sieg gewesen, dann wäre die Situation jetzt nochmal ganz anders, was da unten angeht, weil ich, gut, ne, also 2:1 Führung bis zu 87, da kann man schon mal spekulieren, mit dem was wäre, wenn. Und eigentlich war das wieder eine weitere gute Leistung und gerade auch dann nach diesem Bock zurückzukommen, auch hier dem zweiten Absteiger muss ich sagen, gegen Saisonende, das sind echt sehr respektable Leistungen. Da haben sich ja einige gut vorgetan in den letzten Wochen. Jetzt in dem Spiel, Lescano macht sein Tor da, ist natürlich allerlei Sachen, wie auch diese Szene, wo er Handelfmeter fordert. Ist ja ein bisschen unglücklicher Spieler, sag ich jetzt mal, wenn man sowas nicht so toll findet, das Ganze reklamieren und fallen lassen. Aber gut, das ist sein Geschäft da irgendwie. Das wäre nochmal die Sache gewesen für Ingolstadt, da der Auswärtssieg. Aber Freiburg sicherlich jetzt kurz vom Ziel, wobei sie ja zu den Bayern müssen, glaube ich. Ne? Zu sehen, wie die Saison dann letzten Endes beendet wird. Aber es wird wahrscheinlich Sechster oder Siebter werden. Und das ist schon Wahnsinn. Ich habe ja noch keinen Hut gezogen. Ich ziehe dann auch mal einen Hut hier.
Sehr gut. Du hast auch schon gesagt, das ist nicht unbedingt schön jetzt im Zuge von Ingolstadt. Das kann man, an diesem Spiel hat man das auch perfekt gesehen. Also einer der Gründe, warum beim SC wiederum so wenig ging, lag auch daran, dass Ingolstadt auch wirklich alle Register gezogen hat. 27 Fouls und dafür aber nur 3 gelbe Karten gesehen. Da ziehe ich wiederum meinen Hut. Also das muss man erstmal schauen. 27 ist wirklich, also Thomas Tuchel fällt in Ohnmacht bei solchen Zahlen, ganz im Ernst. Man kann es ihnen aber natürlich nicht vorwerfen, ist ja auch im Rahmen dessen, was der Schiedsrichter durchgehen lässt, vollkommen okay. Aber das zeigt auch, Ingolstadt hat es auch wirklich dem SC sehr schwer gemacht. Und der Marc ist ja auch wesentlich durch lange Bälle nur erfährlich vors Tor gekommen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Gerade in der ersten Halbzeit hat Freiburg ja eigentlich offensichtlich nichts kreiert, außer über lange Bälle. Sonst war das wirklich schwierig, da hat der FCI das wirklich gut gemacht. Deswegen finde ich auch, wäre insgesamt eigentlich ein Sieg für den FCI absolut verdient gewesen. Ich finde auch, dass dieses Spiel irgendwie ein bisschen symbolisch für diesen Abstieg von Ingolstadt steht, weil weil in sehr vielen Spielen eigentlich mehr drin war. Die Chancenverwertung ist da immer wieder ein großes Problem. Das ist ja auch ein liebgesehenes Thema von dir, ja. die Sturmproblematik beim FCI, aber das ist wirklich so, also in so vielen Spielen, wo sie wirklich viele Chancen haben, das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, damit meine ich jetzt vor allem das Hinspiel, das war am ersten Spieltag in Hamburg, da hatten sie auch gute Chancen, das Spiel eigentlich zu gewinnen. Ich erinnere mich auch an zwei Spiele, glaube ich, bei den Bayern sogar, wo sie sehr viele Torchancen haben und ganz unglücklich nur knapp verlieren. Und das hat sich so ein bisschen durch beide Saisons eigentlich gezogen. In der letzten Saison war sie aber defensiv einfach noch stabiler und haben auch nach Standards noch mehr getroffen als noch in dieser Saison, wobei sie da ja auch einige Experten haben. Und deswegen insgesamt ist dieser Abstieg bitter. Aber von der Qualität her, glaube ich, haben sie definitiv die Chance, nächstes Jahr wieder aufzusteigen. Man muss natürlich gucken. Andere Mannschaften haben das ja auch mitbekommen, wer da in dieser Mannschaft ganz gut ist. Und ich finde, da ist Pascal Groß einer, den man auf jeden Fall nennen muss. Da schiele ich auch immer mit einem Auge hin, weil ich immer hoffe, dass der HSV irgendwann mal wegkommt von seinen 10 Millionen Transfers und vielleicht mal auf solche Spieler aufmerksam wird, die sich eigentlich schon seit Jahren in der Bundesliga beweisen und vielleicht auch für ein bisschen weniger Geld zu haben sind. Und da finde ich, muss man dann auch Cohen und Suttner nennen, die da Stützen sind. deswegen insgesamt bitter. Und bei Freiburg können, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Punkt sein und haben ja immer noch beste Chancen, sich jetzt für Europa zu qualifizieren.
Absolut. Wenn der 7. Tabellenplatz für Europa reicht, nämlich im Fall eines Dortmunder DFB-Pokalsiegs, dann müssten schon Köln und Werder gewinnen, um Freiburg nicht auf den 7. Tabellenplatz, sondern auf Platz 8 rutschen zu lassen. Werder spielt, wie gesagt, bei Dortmund. Das heißt, mindestens Platz 7 ist dann doch eher wahrscheinlich. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn dann Matthias Ginter in der Nachspielzeit des DFB-Pokalfinals gegen Eintracht Frankfurt das 1:0 köpft und im Nachhinein dann alle Freiburger auch mit diesem Wechsel versöhnt sind, der ja damals nicht ganz so harmonisch, wie man sonst kennt, aus Freiburg vonstatten gegangen ist. Solche Geschichten würde nur der Fußball schreiben. Aber noch ist es ein Konjunktiv. Und Ingolstadt, es ist bitter. 23-11 Torschüsse allein in diesem Spiel. Toll zurückgekommen. Allein das Solo von Tisserand vorm 1:1.
Lucio-mäßig.
Etwas, was man, ja gut, also er sah noch eleganter dabei aus. Er sah nicht aus wie eine Giraffe mit eine hüftsteife Giraffe. So sah es bei Lucio ja immer aus. Sehr bitter. Der Punkt hätte auch bis zur 90. Minute auf Schalke, also der 90. Spielminute im Spiel von Schalke gegen den HSV, noch für ein Endspiel zu Hause gegen eben jene Schalke gereicht, dann eben nicht durch den Ausgleich des HSV und das nicht anerkannte Tor von Schalke 04 und dann sollte es eben nicht gewesen sein. Und damit verabschieden wir uns vom FCI in Liga 2.
Ich fand es übrigens, wenn ich das mal kurz sagen darf, ganz bemerkenswert, wie Christian Streich auf der Pressekonferenz danach reagiert hat, der da wirklich irgendwie fast in Tränen ausgebrochen ist. Ja. Ob dieses Abstiegs von Ingolstadt, ich glaube, dem tat das einfach so leid, dass er ja im Endeffekt jetzt unmittelbar beteiligt war und da im Prinzip Ingolstadt mit diesem Unentschieden den Todesstoß versetzt hat. Fand ich nochmal echt eine berührende Szene eigentlich und beschreibt diesen Charakter Christian Streich ganz gut.
Dem ist voll zuzustimmen, hätte ich Christian Streich nicht schon in der letzten Woche im Intro gehabt und noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ihr beide wisst, wie meine Situation vor Zeitpunkt dieser Aufnahme aussah. Dann hätte er es eventuell auch wieder ins Intro geschafft. So musste der gute alte Lothar Matthäus herhalten. Aber auch, er hat ihn aber auch nichts erspart, den er gesagt hat, heute geht's noch, aber morgen tut's dann richtig weh.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Wahrheit, die man nicht unbedingt aussprechen muss. Das ist, als würde ich das vorher zu meinen Kindern beim Zahnarztbesuch sagen. Ist heute noch kein Problem, ihr seid noch betäubt, aber morgen, meine Güte, wird das wehtun. Na gut.
Danke für die Info.
Ja, aber da ist jedes pädagogische Konzept anders. Und wer wäre ich da, Christian Streich hineinzureden? Wir haben jetzt schon eine zweite Mannschaft in die zweite Liga verabschiedet. Und jetzt können wir auch mal über Teams sprechen, die sich vorm Abstieg gerettet haben, nämlich unter anderem Leverkusen durch ein 2:2 zuerst gegen den, meine Güte, durch ein 2:2 zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das wollte ich eigentlich sagen. 27:7 Torschüsse für Leverkusen, ein 0:2 aufgeholt, damit hätte man nicht unbedingt gerechnet. Manuel, wer ist diese Mannschaft und was hat man mit Leverkusen gemacht?
Puh, da muss man Herrn Korkut vielleicht fragen. Leverkusen ist natürlich auch wieder so ein Kandidat für weirdest Team ever. Also ich meine, letzten Endes, wir reden hier über eine Mannschaft, die in der Champions League weitergekommen ist und jetzt, sehe ich schon eigentlich Rudi Völler dann an der Schulter von Andy Brehme heulen, um das mal umzukehren, was damals passiert ist in der Bayer Arena, als Lautern da auftauchte im Abstiegsendspiel. Ja, diesmal war es das Rhein-Derby und du hast es schon angesprochen, 27-7 Torschüsse. Leverkusen hat das richtig gut gemacht am Anfang und Köln macht, was Köln am besten macht. Das haben auch schon andere Mannschaften zu spüren bekommen. Die sind einfach brutal effektiv. Die kommen vors Tor und dabei braucht es nicht einmal mal Modeste in diesem Spiel. Also ich glaube, als Jovic dann das 1-0, das war ja auch noch abgefälscht, glaube ich, von Jedwai, als das Tor fiel, hätte es eigentlich schon 2-0 für Leverkusen stehen müssen. Immer wieder, ich habe Aranguiz ganz gut gesehen am Anfang, der endlich mal das zeigt, was ich ihm zugetraut hätte in meiner Kicker-Manager-Elf, zu dem es aber nie gekommen ist, dass er einfach, ja, der ist einfach ein griffiger Spieler, der wirklich seine defensiven Qualitäten hat, aber auch sehr gut so diese Halbfeldbälle beherrscht. Und das hat er eigentlich in dem Spiel gut gezeigt oder im Auftakt. Wir reden jetzt immer von der ersten Halbzeit. Und Kiesling hatte, glaube ich, ja, Privatduell gegen Horn, glaube ich, vier Kopfballchancen da. Pfosten war da auch irgendwie involviert.
8 Torschüsse allein von Stefan Kiesling.
Also er hat zumindest der Rede am Zaun, der Vorwurf hat er Taten folgen lassen. Das muss man ihm zugestehen. Letzten Endes steht es dann aber 0-1 und dann denkt sich Lukas Klünter da, mache ich auch mal so ein, ich weiß nicht, ob das ein Lucio-Gedächtnis oder ich weiß es nicht, was.
Nee, zu elegant.
Ja, es war ein bisschen zu
elegant.
Es war vielleicht so eine
Marcello.
Ja, Marcello, genau. Marcello und vielleicht auch ein bisschen Philipp Lahm, eine Prise Lahm drin, das im Haken schlagen. Und ja, natürlich rutscht er da auch ein bisschen glücklich durch, aber dann steht es nach 50 Minuten natürlich 2-0. Für die Kölner, die sowas sich eigentlich auch nicht mehr nehmen lassen. Aber ja, das da zumindest dann echt noch eine Energieleistung davon, von Leverkusen da zurückzukommen. Und der, das haben vielleicht viele da noch ein bisschen vergessen, der ehemalige Düsseldorfer Jung, Poyan Palo, macht dann wirklich noch den Ausgleich. Also der vielleicht auch noch mehr geleistet hätte, die Saison wäre nicht, glaube ich, relativ schwer verletzt. Dann Mitte der Hinrunde hat er damals war es nicht auch gegen den HSV, Max? Glaube ich, 3 Tore nach seiner Einwechslung. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr daran, aber Amnesie, ja, genau. Also er macht dann den Ausgleich. Da sahen die Kölner auch sehr unkölsch aus. Also dass sich da so im Zentrum so abkochen zu lassen in den Kopfballsituationen da, das oder in der wirklichen Fünferverteidigung, das fand ich schon sehr ungewohnt. Auch so, also diese Zentrumskompaktheit ist ja brutal gewesen bei den Kölnern diese Saison, dass da wirklich echt nichts durchkommt. Leverkusen hat das auch in der ersten Halbzeit gut gemacht mit vielen Doppelpässen, dass du halt wirklich ganz schnell diese Tiefe herstellst im Spiel und klar, das ist dann, weicht dann erstmal etwas der Panik in der zweiten Hälfte, aber trotzdem zum Erfolg zu kommen durch Kopfbälle, auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber am Ende kann natürlich noch Leverkusen sogar als Sieger vom Feld gehen. Da gibt es noch, glaube ich, den Bailly, den Pfostentreffer. Gute Begegnung auch.
Marc, warum hat es denn der FC nicht geschafft, das zu halten?
Warum? Also, ich glaube, dieser Dauerdruck der Leverkusener, dem konntest du dann einfach irgendwann nicht mehr standhalten. Also was die alleine in der ersten Halbzeit für Chancen hatten, das hätte vielleicht sogar für ein ganzes Spiel schon gereicht. Und weiß nicht, warum ihnen jetzt in dem Spiel speziell diese Kompaktheit gefehlt hat, die sie sonst auszeichnet. Ich glaube einfach, dass Leverkusen in dem Spiel, dass viele Spieler vorne bei Leverkusen einfach gezeigt haben, was sie drauf haben, was sie in viel zu vielen Spielen nicht gemacht haben. Ich finde, dass da gerade diese jungen Wilden echt ein super Spiel gemacht haben. Also Havertz, was der mit seinen 17 Jahren schon macht, ist echt beeindruckend. Und eigentlich finde ich, ist es diese Saison viel zu schade für diese ganzen jungen Spieler, dass sie so weit unten stehen. Und ich glaube, dass dieser ganze Wirbel und diese ganzen Trainergeschichten mit Schmidt und Korkut nicht so gut getan haben. Ich finde, das ist so ähnlich wie bei so einer bei der Erziehung von Eltern, mit, die Vorbilder für ihre Kinder sein müssen. Die Trainer sind die Eltern und die Kinder sind dann einfach, ja, die sind dann auch vogelwild, wenn es oben so zugeht. Ja, deswegen finde ich gut, dass Leverkusen da in dem Spiel jetzt mal wieder gezeigt hat, was sie eigentlich drauf haben, aber es passt dann ja auch irgendwie, dass sie es dann nicht gewinnen. Und ja, der FC finde ich trotzdem, also erstmal gut, dass sie trotzdem unentschieden gespielt haben. Und es ist so ein bisschen ärgerlich natürlich trotzdem, weil sie ja mit einem Sieg Europa in der eigenen Hand gehabt hätten. Weil jetzt ist es ja, glaube ich, so, dass wenn alle anderen gewinnen, dass sie dann noch auf Platz 8 landen können, wenn sie selber nicht gewinnen. Aber ja, insgesamt würde ich es ihnen natürlich schon gönnen. Also gerade ob der Entwicklung der letzten 2 Jahre, das hat es eigentlich schon verdient, mal belohnt zu werden. Mhm. Ich finde auch, dass wolltest du was sagen?
Also in der eigenen Hand hat man es natürlich noch. Man, jetzt ein Heimspiel gegen den FSV Mainz 05, wenn man da gewinnt, ist es mindestens Platz 7. Insofern noch nichts passiert.
Ja, okay. Ja, gut, aber Platz 7 reicht ja jetzt noch nicht sicher.
Das ist allerdings wahr, ja. Ich sehe so einige Dortmund-Fans, die heute noch nicht wissen, dass sie Dortmund-Fans sind, am 27. Mai, glaube ich, vor dem Fernseher sitzen.
Ja, auf jeden Fall.
Interessant auf jeden Fall, wie Leverkusen in diesem Spiel aufgetreten ist, als krasser Kontrast zu ganz viel, was man in dieser Saison gesehen hat. Taifun Korkut wird nicht mehr Trainer von Leverkusen sein, das wurde danach auch klar und dürfte jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend gekommen sein. Ich möchte, obwohl das ja sonst gar nicht meine Art ist, im Rasenfunk spekulieren und einen krassen Außenseiter-Trainertipp abgehen. Daniel Farke, der die zweite von Borussia Dortmund trainiert, hat um Auflösung seines Vertrags zum Saisonende gebeten, hat gesagt, sein absolutes Ziel ist der Profibereich. Er hätte auch schon einige Angebote gehabt aus erster und zweiter Liga, die er ablehnen musste, wegen des laufenden Vertrags mit Borussia Dortmund. Und das, also ich bin jetzt kein intimer Kenner der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, aber alles, was ich gehört habe in der Aufnahme mit Auf Ohren, da wurde er mal interviewt, das war sehr interessant und hat sich sehr handfest angehört in seinen Überzeugungen vom Fußball und auch das sportliche Ergebnis. Er hat sie übernommen, als man in Abstiegsnöten war und hat ganz lange jetzt um den Aufstieg mitgespielt. Daniel Farke, wenn er es wird, dann habt ihr es hier zuerst gehört, denke ich. So. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber irgendwie lag mir das jetzt zu sehr auf der Zunge. Ich merke auch, wie ihr vollkommen durchdreht vor Begeisterung, ob dieses krassen, mindblowing Trainertipps.
Ich habe diesen Namen einfach noch nie gehört, deswegen kann ich da jetzt nicht zu sagen.
Ja, warten wir ab, bis die großen Porträts kommen, weil er dann eben neuer Trainer ist von Leverkusen. Warten wir es ab. Lasst uns über Mainz 05 sprechen. Das ist nämlich die zweite Mannschaft, die es geschafft hat, dem Abstieg von der Schippe zu springen. Es ist zwar mathematisch noch nicht sicher, aber es müsste schon eine zweistellige Niederlage geben, dass das nichts mehr wird mit dem Klassenerhalt. Grundlage dafür ein 4:2 gegen Eintracht Frankfurt, wieder nach 0:2 Rückstand. Um der Wahrheit die Ehre zu gereichen, steht Córdoba beim 1:2 Anschlusstreffer deutlich im Abseits. Könnte man allerdings auch sagen, über eine Saison gleicht es sich eben immer aus, denn wir erinnern uns noch, als Mutu zurückgepfiffen wurde. Gegen welche Mannschaft war das nochmal, Manuel? Kannst du mir da helfen?
Mir völlig, keine Ahnung.
Ja, habe ich jetzt leider auch vergessen. Schade. Ich glaube, es reimt sich auf Mönchengladbach. Okay, das war ultra schlecht. Naja, er stand im Abseits 1:2, aber Mainz kommt eben zurück und gewinnt dann dieses Spiel 4:2, Manuel. Und nachdem du ja schon gesehen hast, wie das ist, wenn Mainz zurückkommt und so einen eigenen Drive zu Hause entwickelt, hat dich das ja wahrscheinlich gar nicht überrascht, wie dieses Spiel dann gelaufen ist.
Ja, gut, wie das Spiel gelaufen ist. Das Spiel ist natürlich denkbar ungünstig gelaufen für Mainz. Also die waren ja eigentlich schon dann so gut wie begraben in der Situation, als Seferovic dieses reguläre Tor macht, möchte ich meinen. Also er wird zwar angeschossen an die Hand, aber das ist für mich immer noch regulär, auch aus Gladbacher Erfahrung der Saison. und vorher hat er auch Gotha ja getroffen. Dann ist das schon eigentlich das Spiel da eigentlich schon durch. Und letzten Endes hatte ich aber das Gefühl, das ist natürlich auch erst so eine Beschreibung der Umstände, dass den Mainzern das gut gelungen ist in diesem Spiel, das wirklich alles so zu fokussieren. Das wirkte in der Rückrunde oftmals fahrig, entweder von der Mannschaftsleistung her, auch von der Aufstellung her oder von den Fans. Mhm. Also im Heimspiel gegen Gladbach, also der Heimniederlage 2-1, wirkte die Stimmung sehr bedröppelt. Natürlich ist es dann am Ende nochmal hochgekommen, aber das stimmte von vornherein. Ich weiß nicht, ob es an Jürgen Klopps Grußvideo lag, was da vorher noch eingesendet wurde, um den Mainzern Glück zu wünschen. Oder auch vielleicht lag es auch an der Hochzeit von der Mara.
Alles die Gute an die liebe Wortpiratin,
die an dieser Wochenende geheiratet.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das der einzige Grund sein kann. Genau. Ich sehe keine sportlichen Gründe für dieses 4-2.
Ich sehe das auch so. Es war das war einfach Karma, war einfach da dann im Stadion. Und die Mainzer haben es dann am Ende echt da relativ, also da sind ja viele Sachen zusammengekommen am Ende. Also dass Bojan Krikic dann noch das macht, was er wofür er eigentlich gekommen ist, als Mali-Ersatz, sage ich mal, und wirklich echt so eine butterweiche Flanke da hinlegt, um das Spiel noch zu drehen. Gut, vorher macht Stefan Bell, was er immer kann, sag ich mal, seinen Kopf da hinhalten. Ja, und gut, am Ende der Elfer war ja wirklich geschenkt, also den kann man eigentlich nicht geben, ist dann auch noch dazu gekommen, aber letzten Endes war es das, was man eigentlich in so einer Situation von Mainz in den letzten Jahren immer gesehen und erwartet hat, so eine Leistung. Und ich finde, nominell ist das natürlich auch mit einem Bojan und Córdoba sowieso, aber auch Öztunali und so, das sind Leute, die und Muto, die eigentlich auch die Qualität da haben. Also da hat Mainz endlich mal das gezeigt, was sie jetzt auch fast schon verloren hatten in der Saison. Also dieses viel weniger mit so einem Hauruck-Fußball operieren, mit so relativ uninspirierten langen Bällen. Also es war schon konstruierter in dieser Partie. Trotzdem sind sie da zweimal auf der Bananenschale ausgerutscht mit den ersten Toren. Da musste man schon denken, dass es noch ganz heikel wird, aber starke letzte halbe Stunde.
Absolut, da muss man erstmal so zurückkommen. Marc, mir ist wieder aufgefallen in dem Spiel, ein Mainz mit Córdoba ist ein komplett anderes Mainz als ohne Córdoba. Der ist unglaublich wichtig vorne drin.
Ja, absolut. Also das ist mir auch letzte Woche beim HSV, als sie da war ich im Stadion, als sie zu Gast waren, auch wenn das eigentlich ein grauenvolles Spiel war, aber Córdoba ist da einfach schon echt ein Fixpunkt in dieser Mannschaft. Also sie suchen ihn immer wieder, den kannst du einfach aus sämtlichen Lagen anspielen. Also egal, ob du den hoch oder flach anspielst, der kann die Bälle verarbeiten, der hat echt eine super Technik und einen super Körper. Also das ist schon ein sehr wichtiger Spieler im Mainzer Spiel. Und ich glaube allgemein, dass das Problem von Mainz diese Saison, jetzt speziell in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, einfach dieser Negativlauf war, der sich irgendwann eingestellt hat. Weil eigentlich ist die Qualität, finde ich, schon gut genug für die erste Liga. Mhm. Also du hast ja nicht nur Córdoba, du hast ja auch einen De Blasis, der, glaube ich, der kleinste Spieler ist, der jemals so viele Kopfballtore gemacht hat. Mhm. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Bojan ist ein super Fußballer, der hat es einfach nur am Anfang noch nicht so zeigen können, aber in diesem Spiel fand ich ihn wirklich sehr stark. Und ich finde es auch beeindruckend, wie die Mannschaft in den letzten Wochen mit dem Druck umgegangen ist. Also in Mainz ist es ja jetzt eigentlich nicht so üblich, dass so viel Wirbel durch die Medien verursacht wird, aber diese Diskussion, die da um Schmidt aufgekommen ist, jetzt Anfang April war das, glaube ich, das ist für Mainz schon was Außergewöhnliches und ich glaube, dass es auch schon da eine Rolle gespielt hat, dass die Spieler dann auch ins Nachdenken gekommen sind. Aber das zeigt eben auch wieder, was es bewirken kann, wenn man an den handelnden Personen festhält und ihm Vertrauen ausspricht. Das hat man ja auch bei Werder Bremen gesehen mit Alexander Nuri. Das ist vielleicht so eines der Erkenntnisse aus dieser Saison, dass es vielleicht auch mal gut tut, Vertrauen auszusprechen und an seine Leute zu glauben.
Ach, wie gern würde ich jetzt die Sendung schon zumachen. Das wäre ja so ein schönes Schlusswort gewesen, aber können wir natürlich nicht machen. Aber du hast es ja schon angesprochen, dieser Lauf, ne? Da kommt noch so ein kleines Spielchen, über das wir noch reden müssen. Ich will den Spoiler jetzt noch nicht auflösen. Vielleicht haben die Leute nicht aufgepasst und fragen sich jetzt noch, was jetzt noch kommt. Aber dieser Lauf schon wirklich beeindruckend. Es ging los mit einem 1-0 zu Hause gegen Hertha, dann ein 2-2 in München und insgesamt dann aus den letzten 5 Spielen 2 Siege, 2 Unentschieden, nur eine Niederlage, das war das bereits angesprochene 1-2 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Also Mainz 05 wirklich in vielen Belangen die Kurve bekommen. Schauen wir mal, wie sich das dann in der Zukunft weitergestaltet. in all den Problemfeldern, die es da ja immer noch gibt innerhalb des Vereines, hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen, Marc. Und auf der anderen Seite, Manuel, für die Eintracht hat man den Eindruck schon seit ein paar Wochen, dass die Saison im Grunde vorbei ist. Jetzt geht auch definitiv nichts mehr nach oben. Das war aber auch schon vorher nicht mehr so unbedingt noch machbar. Gehen auch irgendwie auf der letzten Rille, personaltechnisch, aber es konzentriert sich alles aufs DFB-Pokalfinale.
Ja, und ich glaube, für so ein Spiel traue ich den Frankfurt dann auch trotzdem was zu. Natürlich sind da die Verhältnisse klar von vornherein, aber wenn Frankfurt eins gezeigt hat, ist, dass sie durchaus mannschaftlich geschlossen auftreten. Das ist nicht immer Zauberfußball. Das sind auch gerne mal lange Bälle. Hier ein Abraham holzt den gerne mal hinten raus und vorne kommt dann trotzdem was bei rum. Ich meine, sie haben Potenzial damit mit Fabian, der wirklich ja durchgehend eine gute Saison spielt und auch einfach ein guter Fußballer ist, so was die Technik am Ball angeht und auch seine Schusshaltung und so. Mhm. Vorne diese Wundertüten, ne? Die größte Wundertüte der Gladbacher, oder ne, vergessen Sie Miogota nicht, ist immer wieder ein Klassiker, auch immer noch in Gladbach. Der Junge ist, ja, der macht im Tor in Mainz, macht er das echt wunderbar, wie ein Großer. Alles Weitere ist dann wieder, ich weiß nicht, Mainz liegt ihm halt sehr. Ne? Hat ja damals auch einen Hattrick dort erzielt, mit wunderbaren Lupfertor sogar. Hat uns auch aus dem Pokal geschossen. Der hat Potenzial. Seferovic verstehe ich auch nicht so ganz, was aus ihm da geworden ist. Das sind alles Leute, die vielleicht für ein Spiel, für so ein Finale dann auch was machen können. Also wenn die Kompaktheit, die er vor allem in der Hinrunde sehr beeindruckend war, Kovac die da wieder herstellen kann, denke ich mal, dass das Spiel noch nicht entschieden ist, weil Dortmund sich auch gerade gegen solche Gegner sehr schwer getan hat. Also ich glaube, da käme ihnen eine vielleicht schwächere, aber spielstärkere Mannschaft, wie jetzt zum Beispiel Gladbach, käme ihnen da sehr entgegen im Finale. Mehr als vielleicht die Frankfurter, weil sie das einfach sehr gut verstehen, sowas zu machen, was halt vielen anderen Mannschaften wehtut.
Ja, da könntest du definitiv einen Punkt haben. Und lieber @absatzkick, der du uns bei Twitter geschrieben hast, wie viele Spiele bekommt Kovac in der nächsten Saison, bevor man ihn mit Blick auf die Bilanz 2017 anzählt? Ja, Eintracht nur 12 Punkte in der Rückrunde geholt, aber wir haben doch gerade gelernt, unter anderem am Beispiel Mainz, man soll festhalten an seinen Trainern. Also, was sollen solche Fragen? Das machen wir nicht mehr in der Bundesliga. Oder, Marc, macht man sowas noch in der Bundesliga? Dass man so seinen Trainer vorschnell entlässt? Nee.
Nee, das kenne ich gar nicht.
Siehste. Na also. Unzulässige Frage abgewiesen. Wisst ihr zufällig, wer der letzte Heimspielgegner am 34. Spieltag von Eintracht Frankfurt ist? Ohne googeln. Wer von euch weiß es? Ha, Jungs, da habe ich euch erwischt. Rasenballsport Leipzig. Ah ja. Da fiebern so einige Eintracht-Fans schon darauf hin. Hoffen wir, dass es da erstmal alles im Rahmen bleibt. Aber damit habe ich auch schon den unglaublichen Spoiler aufgelöst, über welches Spiel wir noch nicht geredet haben. Ein kleines, unbedeutendes Spiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenersten in Leipzig, das logischerweise 5:4 ausging für den FC Bayern durch Tore in der 91. und 95. Minute. Wie könnte es auch anders sein? Ich fand, Marc, ein Sinnbild für die Saison beider Mannschaften. Leipzig stürmisch, aber auch ein bisschen übermütig, gerade hinten raus. Die Bayern so ein bisschen alt, lethargisch, aber halt auch mit einem krassen Siegeswillen und einer hohen individuellen Klasse. Welche Aspekte, die in diesem Spiel drin gesteckt haben, habe ich denn noch vergessen mit der Beschreibung?
Würde als Zusammenfassung so durchgehen. Ne? Also, ich fand dem Spiel, das war einfach mal wieder schön zu sehen, dass da 22 Spieler auf dem Platz standen, die einfach jeder ein Tor erzielen wollten. Also das hat sich für mich so ein bisschen...
Auch die Abwehrspieler und deswegen...
Ja, jeder. Also es hat sich für mich fast so angefühlt wie so ein Spiel in der F-Jugend, nur halt auf Bundesliga-Niveau, weil einfach jeder da irgendwie ein Tor machen wollte. Und das ist ja das, was eigentlich den Fußball auch ausmacht. Und da sind einfach in dieser Saison leider viele Mannschaften gewesen, die... Ich weiß gar nicht, welcher Verein da so ist, ein bisschen destruktiver spielen. Deswegen vielleicht müsste es öfter mal irgendwie Spiele geben, bei denen es um ein bisschen weniger geht. Also die Spieler sind dann sicherlich ein bisschen befreiter, auch wenn ich glaube, dass da jeder, der da auf dem Platz stand, heiß auf dieses Spiel war, einfach um zu zeigen, wer da die Nummer 1 in Deutschland ist. Aber Aha. klar, beide Mannschaften haben einfach bewiesen, was für eine unfassbare Offensivstärke sie haben, was für ein Tempo in diesem Spiel war. Also das ging ja so fulminant los, wie Leipzig da in der ersten Minute, der zweiten Minute über die linke Seite mit einer starken Flanke und dann Sabitzer, der das Ding abschließt. Also das hat schon Spaß gemacht, dazu zu sehen. Und ich finde, bei Leipzig muss man da einfach immer wieder Timo Werner nennen. Ich finde, der verkörpert so unglaublich gut, wofür eigentlich Raba, ich sag's jetzt auch,
guter Mann.
Diese Saison stand. Nicht nur vom Spielstil, sondern auch diese freche, unbekümmerte Art. Also das zeichnet Timo Werner aus und das zeichnet eben auch RB Leipzig aus. Und klar, bei Bayern, da muss man einfach den nächsten Hut, den wir hier in der Sendung ziehen, dass sie sich einfach niemals hängen lassen, selbst wenn sie schon deutscher Meister sind und mit 4-2 hinten liegen. Also dieser Wille, der da trotzdem noch da ist und dieser Ansporn, immer der Beste zu sein, ja, beeindruckend.
Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, Manuel, es ist ja nun wirklich keine neue Erkenntnis, dass Raba vor allem zu Beginn der Halbzeiten besonders offensiv ins Pressing geht und dadurch viele Tore erzielt hat. Warum lässt sich dann sogar so eine Mannschaft wie der FC Bayern, immerhin ja Tabellenführer mit nur 2 Niederlagen nach 33 Spieltagen, so davon überraschen?
Ja, das ist dann so ein bisschen die Kehrseite des Clubs der alten Männer. Also ein Lahm, Alonso und ja auch irgendwie, der ist jetzt nicht alt, aber Alaba da so auf einer bisschen Innenverteidigerposition da. Das Bernard ist sowieso, bin ich kein Fan von als Spieler so. Der ist, ja, da kannst du diese Tiefe herstellen, die Leipzig braucht für diese Tempovorstöße. Und das ist auch so das, was jedwede Bayern-Mannschaft auch oft angeboten hat in den letzten Jahren. Das haben natürlich sehr wenige Mannschaften nur ausgenutzt. Aber das gab's doch immer mal. Das gab's auch unter Guardiola, das gibt's auch unter Ancelotti jetzt, dass wenn du das eigentlich ganz gut schaffst, das den Druck der Bayern zu überbrücken, dieses Zuziehen von vorne und dieses, ja, Gegenpressing, wenn man es mal wieder so nennen will, dann geht da was. Und da ist eine Mannschaft wie Raba auch ganz eigentlich prädestiniert, das auszunutzen. Und das haben sie dann auch einfach gezeigt. Und ja, irgendwie ist das, ich glaube, mit so einem Robben und Lewandowski, das hat Ancelotti doch nach dem Spiel gesagt, das sind einfach so Typen, denen ist das echt egal, ob du dann irgendwie noch 2-0 zurückliegst. Mhm. Und die brauchen halt auch echt nicht viel Platz und nicht viel, ja, Anlauf, um da irgendwas zu machen. Das ist, ich meine, wie Robben dann dieses Solo da am Ende noch abschließt, das ist halt einfach,
ja,
das ist einfach Wahnsinn. Also ich meine, in beiden Situationen vorher gegen Compaire kommt halt raus auf dem Flügel, ja, in der Szene, und ich weiß nicht, wer der nächste noch war, ob es Bernardo war, aber auf jeden Fall kommen halt zwei raus, um ihn dann noch zu stören, und er wählt halt jedes Mal die perfekte Option, also den Ball da so vorbeizulegen und dann noch in diesen Infight zu gehen und sich auch nicht fallen zu lassen und dann zu chippen. Ja, das ist in so einem Spiel, was vielleicht auch letzten Endes nicht mit letzter Konsequenz von beiden Seiten in so der mannschaftlichen Geschlossenheit geführt wurde, ist das dann schon gut anzusehen. Was ich interessant war, wir hatten das vorhin kurz angesprochen, Top-Laufleistung war dann, glaube ich, in dem Wolfsburg-Gladbach-Spiel, ja, wenn ich das richtig sehe, 122. Bayern sind nur 103 gelaufen in dem Spiel und Leipzig 109. Also für 9 Tore reicht es auch 40 Kilometer weniger zu laufen als die Wolfsburger und die Gladbacher. Vielleicht auch mal eine Idee an viele Vereine, dass dieses alles raushauen und verschieben mit 120 Kilometern plus X vielleicht auch nicht der weiße letzter Schluss ist. Habe ich natürlich leicht reden, weil natürlich da auch Spieler am Platz stehen, die mit dem Ball umgehen können und vielleicht eher den Ball laufen lassen. Aber vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz, was es gerade bei Leipzig zu lernen gibt für die anderen Vereine, um nicht sich jedes Wochenende müde zu laufen. Ich glaube, gerade in der Europa League kommen ja vielleicht auch so für so Mannschaften, die das gerne tun, die sehr von der mannschaftlichen Kompaktheit leben, wie jetzt die Herthaner, die Freiburger, die Kölner, die jetzt alle da in der Verlosung sind, wie sie da mit ihren Kräften haushalten können.
Wobei,
also der Gedanke ist mir nur gekommen.
Ja, das stimmt. Also Bayern ist 6 Kilometer weniger gelaufen, wobei ich hier jetzt auf kicker.de komme, von ob da dann, glaube ich, 114 Kilometer bei Raba habe, was ja dann durchaus ein guter Wert ist. Knapp unter Bundesliga-Durchschnitt, das sind 115 Kilometer.
Okay.
Bei Bayern 108. Aber auf jeden Fall interessant, dass es in diesem Spiel die Bayern geschafft haben, mit 61 Ballbesitz wieder so viel deutlich weniger zu laufen, aber auch untypisch schlechte Passquoten für den FCB. Und das Spiel hatte wirklich so ein bisschen die Saison in der Nutshell. Natürlich macht Timo Werner einen Doppelpack. Emil Forsberg, drei Torvorlagen, klar, warum denn nicht? Ist ja kein Problem, waren Nummer 19, 20 und 21 diese Saison. Dann aber auch Lewandowski trifft zweimal, sechs Schüsse, ein unfassbarer Robben, fünf Torschüsse abgegeben, eine Torvorlage, zwei Torchancen kreiert durch Schlüsselpässe. Ich fand, dieses Spiel war so, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt eine Dessert-Variante, das ist eine Kugel aus, sagen wir jetzt mal, weißer Schokolade und die wird dir serviert, geschlossen und dann geht jemand mit heißer, schwarzer Schokolade, zeichnet er ein X darauf, daraufhin schmilzt diese Kugel, blättert sich auf und du siehst im Inneren, sagen wir einfach mal, einen wunderbar dampfenden Schokokuchen. Und dann stichst du in diesen dampfenden Schokokuchen und du siehst, innen drin ist noch ein flüssiger Schokokern. Und dieser flüssige Schokokern war das 5:4 durch Robben. Und alles andere waren die Tore davor.
Wie kannst du das um 23.30 Uhr mit uns machen, jetzt von Essen?
Hast du Hunger? Das tut mir.
Ja, durch die Beschreibung so ein bisschen.
Ja, ich finde, ja. Passt aber, Max. Also ich meine, wenn man das, wir hatten das jüngst mit Nachtisch und Politik, also Nachtisch und Fußball passt da viel besser, muss ich sagen.
Absolut. Also es war einfach ein tolles Spiel, auch für emotional involvierte Betrachter. Es hatte ganz, ganz viel. Es ist schön auch mal zu sehen, wenn auch so eine abgezockte Mannschaft wie der alte FC Bayern noch in so einen fast Hunde-Boxkampf geht. Das ist jetzt wieder die andere Metapher zum feinen, vielschichtigen Dessert. Und dass ein 5:4 wird mit allem, was man dann hat, mit Tor in der 91. und noch der 95. Minute. Das hat wirklich einfach uneingeschränkt Spaß gemacht, ganz vielen Beteiligten. Und jetzt mal aus der Sicht eines Bayern-Fans gesprochen, hat das auch ganz gut gezeigt, welche zwei Welten du gerade unter einen Hut bekommen musst. Du hast einmal Uli Hoeneß, der davon spricht, dass die Medien ihn ins Gefängnis gebracht haben. Du hast Uli Hoeneß, der davon spricht, dass wir in Zukunft hoffentlich irgendwann Mittag spielen und 300 Millionen Chinesen 1 Euro dafür zahlen, den FC Bayern spielen zu sehen und wir deswegen auch mal einen Chinesen bei uns spielen lassen in der Mannschaft. Du hast die Verabschiedung von Holger Badstuber in einer Klarstellung, ich zitiere, und einem dürren Zitat von Kalle Rummenigge, das alles tut sehr, sehr weh, wenn man ein etwas mitdenkender Fan ist oder zumindest kritischer Fan. Aber dann hast du auch so ein 5:4, wo du dir denkst, ach, das sind einfach die Bayern.
Wobei es sehr traurig ist, dass genau dieses Spiel am 33. Spieltag 2-1 nur noch ein mehr oder weniger goldener Ananas-Spiel ist. Ne? Also es wäre natürlich schön gewesen, wenn da irgendwie noch was in der Punkt, also vielleicht nicht aus deiner Sicht, aber vielleicht, wenn es da noch was um Platz 1 gegangen wäre, wäre das natürlich noch umso interessanter gewesen, aber gut.
Gebe ich dir vollkommen recht, dann wäre es aber, glaube ich, auch nicht so ein Spiel geworden. Definitiv. Das ist natürlich jetzt leichter hergesagt, aber.
Ja. Da hätten beide Mannschaften ja gar nicht mit so einem offenen Visier gespielt, ne? Also was die da offensiv gemacht haben, das sorgt ja auch für so viele Räume, die dann frei werden und so naiv wären, glaube ich, beide Mannschaften dann gar nicht ins Spiel gegangen.
Genau, Philipp Lahm hat danach in seiner für ihn typischen Emotionalität ins Mikrofon Adrenalin geschwängert, gebrüllt und es hat die Balance gefehlt. Aber er hatte vielleicht auch recht. Das Sachliche stimmt ja meistens, deswegen hört man ja vielleicht auch den Rasenfunk, keine Ahnung.
Aber er hat auch gesagt, dass sie schon im Urlaubsmodus waren.
Ja, stimmt, das war relativ kritisch für Philipp Lahm, aber wer hört einem Vorruheständler überhaupt noch zu? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der kann sich jetzt Birkenstock-Sandalen anziehen und einen VHS-BWL-Kurs fertig machen. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Wichtig ist auf dem Platz. Ja. Was war das für ein 33. Spieltag? Und wir haben es geschafft, wir haben ihn zumindest ansatzweise besprochen. Alles andere findet ihr unter rasenfunk.de/podroll. Da gibt es wahrscheinlich noch einige schöne Podcast-Episoden anderer Podcasts, die sich lohnen zu diesem 33. Spieltag. Ich danke sehr. Zum einen Manuel Breuer, dem @binger05, folgt ihm auf Twitter, hört die Vollraute und lest das Halbangst-Blog. Vielen Dank, Manuel, dass du mit dabei warst.
Ja, danke an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Außerdem Dank an Marc Wiese, @sportwiese auf Twitter, unter anderem freier Mitarbeiter beim NDR. Marc, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns nochmal hier im Rasenfunk.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Das wisst ihr und es kommt von Herzen. Ich habe noch ein bisschen Abkündigungen zu machen. Und zwar könnt ihr mich hören im Damenwahl-Podcast, ein Hertha BSC-Podcast, den ihr natürlich eh schon alle in eurem Podcatcher abonniert habt. Da spreche ich unter anderem darüber, warum ich finde, Hertha hat keine Idee hinter dem Verein und warum es das aber vielleicht gar nicht braucht oder doch braucht. Eine hoffentlich interessante Diskussion auch für Fans anderer Vereine. Hört rein. Außerdem könnt ihr mich im Brennerpass hören. Die lieben Kollegen habe ich in der letzten Folge schon angekündigt, aber da wusste ich ja noch gar nicht, was ich eine halbe Stunde später erzählt haben würde. Jetzt kann ich sagen, es ging viel um Robotik im Haushalt und die Genese des Rasenfunks. Ich glaube, das sind genau die beiden Themen, die alle da draußen interessieren. Also hört die letzte Brennerpass-Folge zum 32. Spieltag, dann könnt ihr das mitverfolgen. Und wer einen Vorgriff haben möchte auf Schlusskonferenz Nr. 124 zum 34. Spieltag, der kann den Deutschlandfunk am Samstag, am Spieltag selbst, ab 19 Uhr hören. Da bin ich zu Gast als, nennen wir es einfach mal, Experte. Und spreche über die Bundesliga. So, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, den Max auf den Ohren zu haben in den nächsten Tagen, was auch immer das für euer persönliches Leben bedeutet und darüber aussagt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, liked uns bei YouTube, bei Twitter und empfehlt uns bitte, bitte weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.